Könnte es sein, dass sich an diesem 17. Spieltag die Meisterschaft entschieden hat? Ein bisschen sieht es danach aus, denn der FC Bayern gewinnt gegen Wolfsburg und im Montagabendspiel verliert Eintracht Frankfurt spektakulär beim SC Freiburg. Wir werden darüber sprechen, wie auch über alle anderen Spiele. Spiele mit Adriana Behrens und mit Mira Gasterstedt. Freue mich sehr, dass sie zum ersten Mal hier im Rasenfunk dabei ist. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Hausmeisterei hier zu erledigen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen unsere Bankverbindung ändern. Ist nicht unsere Entscheidung, ist für den Rasenfunk aber durchaus ein bisschen dramatisch, denn alle Daueraufträge für bisherigen Support, die müssen sich jetzt ändern innerhalb eines relativ kurzen Zeitfensters. Damit wird es voraussichtlich am Mittwoch, den 19. März, losgehen. Was ihr jetzt schon tun könnt, ist auf rasenfunk.de gehen und dann rechts oben im Menü euch als SupporterIn zu registrieren. Das bedeutet erstmal nur, dass wir eine E-Mail-Adresse von euch haben. Und über diese E-Mail-Adresse würden wir euch dann voraussichtlich am 19. März die neue Bankverbindung schicken. Und dann hoffe ich, dass ihr eure Daueraufträge umstellt. Das wäre sehr schön. Bei der letzten Bankumstellung zur GmbH-Gründung, da sind uns ein paar Leute verloren gegangen. Wir hoffen, es diesmal im Rahmen halten zu können und wir versprechen auch, aber wisst ihr ja eigentlich auch beim Rasenfunk, dass wir mit eurer E-Mail keinen Schindluder treiben. Also ihr seid dann auf einem Verteiler, der ein- bis zweimal im Jahr eine E-Mail von uns bekommt. Ich glaube, das ist auszuhalten. Also bitte registriert euch als Supporterin und jetzt geht's aber los mit der Sendung.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädel und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich begrüße Adriana Behrens. Adriana, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin froh, wie wir da dabei zu sein.
Ja, und an einem überraschend spektakulären Spieltag. Wir kommen noch frisch aus den Eindrücken des Montagabendspiels. Das, was Jovi Damjanovic da im Intro sagt, scheint wieder ein bisschen realistischer zu sein, jetzt mit Blick auf die Saison, was?
Das kann sehr gut sein. Ich meine, jetzt 6 Punkte Abstand auf zweiten und dritten Platz, da sieht es immer mehr danach aus, als wird am Schluss wieder Bayern die Meisterschale in die Höhe stemmen.
Also, da scheinen einige Weichen gestellt und ich freue mich sehr, dass wir auch die Weichen so stellen konnten, Mira Gasterstedt hier mal begrüßen zu dürfen. Hallo Mira, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Und es hat sich gelohnt, dass du, obwohl es nicht unbedingt dein zugeteiltes Spiel war, noch so mit einem Auge auf das Montagabendspiel geguckt hast, oder?
Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich dachte in der ersten Halbzeit schon, richtig, richtig gutes Spiel und dann hat die Nachspielzeit auch, glaube ich, nochmal gezeigt, was die Liga die Saison auch insgesamt so leistet.
Aber wirklich. Und ich weiß nicht, auf welcher Plattform ihr es gesehen habt. Ich habe es bei Magenta Sport gesehen. Und da hat Oskar Heiler noch in der Schlussviertelstunde, hat er noch anmoderiert, ja, kaum ein Team schießt so viele Tore wie der SC Freiburg in der Schlussviertelstunde. Nur Eintracht Frankfurt, die schießen noch mehr Tore. Also ich sag mal so, ein Tor sehen wir hier mindestens noch. Guter Call, lieber Oskar, das war korrekt. Deswegen lasst uns auch gleich reinspringen in eben dieses Montagabendspiel in Freiburg zwischen Freiburg und der Eintracht. Und es ging eigentlich sehr, sehr gut los für die SGE. Borggräfe pariert noch super gegen Reuteler, aber das gleich zweimal. Kolb lenkt einen Nachschuss von Prasnicka gerade noch an dem Pfosten. Und wie aus dem Nichts fällt dann das 1:0 für den SC Freiburg, trotz dieses sehr guten Starts von Frankfurt. Sikal bekommt auf dem linken Flügel den Ball und zieht nach innen. Sie zieht aus großer Distanz ab und trifft zum 1:0. Johannes hat keine Chance. Pia-Sophie Wolter ist einen Schritt zu weit weg von Sikal, kann die Lücke dann nicht mehr schließen. Aber insgesamt ist es ein so guter Treffer, dass man da kaum jemanden einen Vorwurf machen kann. Jetzt gelingt es aber der Eintracht tatsächlich noch vor der Halbzeit auszugleichen. Lürsen bringt in der 45. Minute eine Ecke nach innen, die Borggräfe genau in die Mitte faustet, wo Prasnicka den Ball annehmen und zum Ausgleich treffen kann. Das heißt, Eintracht Frankfurt repariert diesen Ausrutscher zur Halbzeit und kann in der 63. Minute das Spiel tatsächlich drehen, denn mit einem super Pass setzt Freigang Reuteler tief ein. Die gewinnt das Laufduell gegen Sikai und legt quer auf die gerade erst eingewechselte Anjomi. Die muss nur noch einschieben und es steht 2:1. Danach schießt Carrick über das Tor und Pia-Sophie Wolter zu zentral aufs Tor. Dann muss Dina Johannes behandelt werden, offensichtlich wegen einer Sache am Kopf. Sie kann allerdings weiterspielen. und wirkt dann später auch davon unbeeinträchtigt. Dann hat Carlotta Wamser die große Chance aufs 3:1. Sie entscheidet sich aber nochmal nach innen zu ziehen und wird dann geblockt von Lisa Karl, und das rächt sich. Denn in der 91. Minute macht genau jene Lisa Karl das 2:2. Sikal macht vorher auf dem rechten Flügel den Ball fest und passt ihn auf ihre Mitspielerin, ich glaube, es war Lisa Kolb, bin ich mir gerade nicht sicher, die chippt in den Strafraum auf Oyukwu, das stimmt definitiv, die legt den Ball auf Karl, die nimmt den Ball an gegen Wolter, dreht sich um die eigene Achse und trifft zum 2:2. Direkt nach Wiederanpfiff kann Lührsen flanken und Wamser Pass köpft aber zu zentral auf Borggräf in der 92. Minute, und direkt nach diesem Angriff fällt tatsächlich noch das 3:2 für Freiburg. Egli bekommt den Ball durchgesteckt und schießt aus schwierigem Winkel mit Hilfe des linken Innenpfostens zum 3:2 ins Tor. Es gibt eine sehr lange Nachspielzeit, unter anderem wegen der Behandlung von Stina Johannes. In der gibt es dann in der 96. Minute auch nochmal einen Freistoß, den Steuerwald relativ unnötig zu einer Ecke klärt. Die kommt dann auch auf Stina Johannes, aber Raffaela Borggräfe kann den Ball wegfausten. Und dann ertönt der viel umjubelte von Freiburger Seite Schlusspfiff, Adriana. Und ein sehr spektakuläres Spiel findet sein Ende. Warum hat Eintracht Frankfurt dieses Spiel noch aus der Hand gegeben?
Für mich so ein bisschen bezeichnend für das Spiel war, glaube ich, diese relativ am Schluss die Großchance von Wamser in der 90. Minute, da wo Frankfurt 2:1 geführt hat zu dem Zeitpunkt. Wamser steht ganz allein vom Tor vor Borggräfe und schaut eigentlich nur in die Mitte, schaut nicht mal aufs Tor, obwohl sie den eigentlich machen müsste, sage ich mal, das wäre eine hundertprozentige, aber sie will in die Mitte spielen, verliert den Ball und kurz darauf fällt dann eben das Tor für Freiburg, und ich fand, das war so ein bisschen bezeichnend für das Spiel von Frankfurt. Wenn du eben vorne die Tore nicht machst, dann rächt sich das.
Ja, vor allem, weil in der Situation auch Borggräfe komisch gezögert hat. Sie kam raus, sie ging wieder zurück. Also irgendwie waren beide so ein bisschen erschrocken, ob der Chance, die sich da angeboten hat. Trotzdem muss man ja die Gegentreffer nicht kassieren. Also wie siehst du denn das Entstehen der Gegentore? Muss man da kritisieren oder ist das einfach Pech? Ich meine, es sind ja auch zwei sehr, also vor allem der Schuss zum 3:2, also platzierter geht es ja nicht.
Das stimmt, nein. Ich glaube aber trotzdem, dass Frankfurt am Schluss irgendwie sehr unsortiert gewirkt hat hinten. Also gerade jetzt auch beim 2:2 hätten mehrere Möglichkeiten gehabt, um irgendwie den Ball zu klären, wegschlagen zu können, aber sie haben es nicht geschafft, die Situation früh zu klären. Natürlich ist da auch ein bisschen Glück dabei, wie der Ball dann irgendwie bei der Freiburgerin landet. Dann auch beim letzten Tor, also eigentlich schlägt Freiburg auch ein bisschen so Frankfurt mit den eigenen Waffen, also mit diesen schnellen Konter, weite Pässe nach vorne und dann schnell zuschlagen. Also da hat man auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Frankfurt ein bisschen abgeschaltet hat. Auch selbst nach dem 2:2, dass sie dann noch so ein Tor oder zwei Tore noch in der Nachspielzeit kassieren. Und das darf einem Verein, der ja sich ein großes Ziel für die Saison ausgeschrieben hat, eigentlich nicht passieren. Vor allem nicht zweimal hintereinander.
Mira, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du das Spiel auch gesehen hast, aber was war denn dein Eindruck von der Eintracht?
Ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Ich habe auch zwischendurch diesen typischen Spruch im Kopf gehabt, so, ne, mal schauen, ob sich das wirklich rächt mit diesen vielen Chancen. Aber ich fand, sie haben eigentlich das ganz gut gemacht, weil sie halt immer weiter gemacht haben und dann sich ja auch wirklich mit diesen beiden Toren dann auch belohnt haben. Aber ich glaube, vielleicht haben sie sich dann nach dem 2:1 wirklich ein bisschen zu sicher dann doch gefühlt, weil Freiburg war zwar noch im Spiel, aber so viele Chancen hatten sie ja jetzt nicht unbedingt in der zweiten Halbzeit. Es war ja eher dann noch ein zähes Spiel bis zur Nachspielzeit an sich. Ja, und wirklich diese eine Chance, ich glaube, hätten sie da das 3:1 gemacht, wäre es halt wirklich durch gewesen. Ja, vielleicht war da auch die Verunsicherung aus den letzten Spielen, die Niederlage gegen Wolfsburg, die vielen Tore und so. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie da im Kopf schon zu weit.
Ja, ich hatte auch den Gedanken, aber das ist jetzt unmittelbar nach dem Spiel nicht zu beantworten, ob vielleicht diese Verletzungsunterbrechung von Johannes so ein bisschen da noch was verändert hat. Also will jetzt keine Ferndiagnose stellen, aber es sah so ein bisschen nach Migräne oder irgendwas Ähnlichem aus. Also sie hat auf jeden Fall was gegessen, was getrunken und dann konnte sie weiterspielen, schien dann auch nicht davon beeinträchtigt zu sein. Aber insgesamt Sie musste vorher im Grunde fast gar nicht eingreifen. Sie war mehr oder weniger betätigungslos. Freiburg hatte nur 8 Schüsse und sie keine einzige Parade, auch am Ende des Spiels. Und dann passieren diese beiden Angriffe, beide über die rechte Seite, beim 3:2 aus einer Vorwärtsbewegung heraus, Ballverlust, und dann stehst du unsortiert. Aber beim 2:2, da gehen 2 Spielerinnen auf Sikai, bekommen aber den Ball nicht, sie legt ihn ab, dann wird der Ball gechippt. Das war eine sehr schlaue Flanke, weil die kam in eine ganz gefährliche Zone. Und Ojukwu macht es dann auch super, dass sie ihn auf Karl legt gegen Wolter. Die hat aber ehrlicherweise auch ein bisschen Glück, wie sie diesen Ball verarbeitet. Also sie klemmt ihn zwischen den Beinen ein und dreht sich um die eigene Achse und kann dann deshalb schießen. Also ich bin ehrlicherweise total hin und her gerissen. Ich würde eigentlich sagen, das ist jetzt extrem ärgerlich. Und das ist jetzt auch vor dem Hintergrund, dass man gegen Wolfsburg so deutlich verloren hat und einfach jetzt aus einer schlechten Phase herauskommt, könnte man da einen größeren Bogen spannen. Aber eigentlich glaube ich, das war einfach nur Pech von Eintracht Frankfurt. Das, ja.
Also ich glaube auch, dass die beiden Tore vor allem, also der kann ja auch aus dem, also das 3:2, das kann ja auch rausspringen, der Ball sozusagen. Mhm. Ich frage mich, wieso man im Kopf damit umgeht, dieses andere Topspiel war halt Freitag. Du weißt, Bayern hat gewonnen, dann hast du das ganze Wochenende, was du sozusagen noch abwarten musst, bis dein Spiel ist. Dann gehst du durch so ein Traumtor in Rückstand und weißt, du musst jetzt eigentlich was tun. Die Chancen davor. Also ich glaube, das war mental auch tatsächlich ein ganz schwieriges Spiel, so insgesamt. Aber ja, am Ende wirklich, glaube ich, Pech, was da dann ausschlaggebend war.
Ja, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Also dieser Motivationsschub, der nochmal durch eine Mannschaft geht, gerade wenn man noch am Schluss dieses 2:2 macht und dann das 3:2 ist dann einfacher zu schießen, dadurch, dass du dieses Momentum auf deiner Seite hast. Du hast die, in dem Fall auch die Fans auf deiner Seite, ja. Und das macht nochmal viel und da fängt wahrscheinlich dann auch bei den Frankfurt-Spielerinnen dann im Kopf an, so ein bisschen an, ein bisschen zu arbeiten, auch was passiert, wenn jetzt noch ein Tor kommt, liegen wir noch weiter im Meisterschaftskampf zurück. Ich weiß nicht, was dann wirklich in den Spielerinnen vorgeht, aber wenn du so ein Tor bekommst in der Nachspielzeit und du denkst dir schon, Kacke, jetzt stehen die 3 Punkte auf dem Spiel und dann kriegst du noch so eins, also mentalen Aspekt würde ich da auf jeden Fall mit reinnehmen und mit reinzählen, dass der was ausgemacht hat.
Ja, und gleichzeitig muss man aber eigentlich auch sagen, dass Eintracht Frankfurt sehr gut mit der Situation umgegangen ist. Also man ist super in das Spiel gestartet, dann geht man eben in Rückstand und trotzdem spielen sie im Grunde eigentlich so weiter wie zuvor. Sie haben auch direkt nach dem 2:2 diesen Kopfball aufs 3:2. Das ist eigentlich irre, dass Freiburg das zugelassen hat. Also direkt nach Anpfiff. Aber das war halt so wild, da waren beide nicht mehr geordnet und vielleicht auch beide nicht mehr so ganz bei sich. Auf der anderen Seite musste ja auch Freiburg diese Tore erstmal erzielen. Und vom Abschluss her waren die ja alle fantastisch. Also der Schuss von Sikai sowieso, aber auch das 3:2, der ist unhaltbar. Das ist eigentlich ein total schwieriger Winkel, aber halt der perfekte Schuss von Lila Egli. Adriana, was würdest du denn zur Leistung vom SC sagen?
Also ich muss ehrlich sagen, über das ganze Spiel hinweg, jetzt abgesehen von den Toren, war ich ein bisschen enttäuscht, weil relativ wenig nach vorne gegangen ist. Und wenn was nach vorne gegangen ist, eigentlich so gut wie nur über die linke Seite, über Kuratsikal. Ich finde, man merkt doch immer noch, dass so ein bisschen diese Neuen fehlt, diese Neuen in der Position, dass da eine Spielerin ist, die eben die Bälle vorne festmacht, die dann weiter verteilt und auch, sag mal, bei Flanken da ist. Also so eine Eileen Campbell, dass die im Moment noch weiterhin ausfällt, ist, glaube ich, merkt man den Freiburgern schon an. Auf der anderen Seite fand ich es gut, wie sie hinten über weite Strecken gespielt haben. Gerade Lisa Karl fand ich auf der linken Seite sehr stark, wie sie gespielt hat. Borggräfe natürlich auch, hat mindestens 2 Tore noch verhindert. Ja, deswegen, also ich finde bei Freiburg ein bisschen schwierig. Am Schluss können sie natürlich absolut zufrieden sein, dass sie die 3 Punkte rausgeholt haben, aber am Schluss ist es wichtig, dass sie in diesen ausschlaggebenden Situationen eben da waren und die Tore gemacht haben und das ist am Schluss was zählt, aber ich hätte offensiv noch mehr von ihnen erwartet.
Ich weiß nicht, Mira, wie deine Einschätzung zum SC ist, jenseits mal vom Ergebnis?
Also man hat schon gemerkt, dass sie sich sehr auf die Defensive halt konzentriert haben. Ich glaube, das war ja jetzt auch, also die Spiele davor haben sie, glaube ich, 3-0 auch gespielt. Also das war ja so ein bisschen auch das Steckenpferd der letzten Spiele. Und dann bei dieser starken Offensive geht das, glaube ich, nicht unbedingt anders. Aber du hast ein Heimspiel. Ja, da kannst du schon, glaube ich, ein bisschen mehr nach vorne auch machen. Aber man hat halt direkt gemerkt am Anfang, wie mit welchem Elan halt Eintracht Frankfurt auch in das Spiel wirklich gestartet ist. Da war das auch erstmal, ja, glaube ich, ein bisschen überwältigend. Und dann kam das Tor wirklich schon aus dem Nichts. Also insgesamt glücklich, aber defensiv vielleicht jetzt auch nicht wegen den vielen Chancen, aber es war solide. Aber ja, offensiv hätte schon noch ein bisschen mehr kommen können.
Ja, ich verstehe, warum du so ein bisschen schwierig bist beim Gesamtfazit, weil mir geht's ähnlich. Ich wäre aber tatsächlich in dem Spiel, normalerweise bin ich relativ freiburg-kritisch, immer hier im Rasenfunk. Hier wäre ich aber tatsächlich gnädiger, denn ich finde, es gibt so zwei, drei Dinge, die bei Freiburg jetzt besser funktionieren. Also die erste Hälfte würde ich auch sagen, sehr enttäuschend. Großes Glück, dass man da mit 1:1 in die Kabine geht. Aber was vor allem in der zweiten Hälfte echt immer wieder geklappt hat, war, man versucht ja durch einen ruhigen, flachen Aufbau Frankfurt zu locken und dann dahinter zu spielen. Und das war in der ersten Hälfte noch relativ unerfolgreich. Und in der zweiten Hälfte haben sie es 2-3 Mal geschafft, direkt auf die Sechserinnen durchzuspielen, also meistens auf Felde. Jetzt war das Problem, da von dort ging der Ball dann meistens auf die Außenverteidigerin und dann hast du im Grunde, also dann hättest du auch von der Innenverteidigerin zur Außenverteidigerin spielen können, weil, also wenn du es in hohem Tempo machst, machst du einen Unterschied. Sie haben es aber nicht im hohen Tempo gespielt, deswegen konnte Frankfurt einfach rüberschieben und dann war es in der Regel auch wieder vorbei. Aber ich glaube, 2-mal hat es dann Felder auch geschafft, aufzudrehen und dann so einen progressiven Pass zu spielen. Eben, sie hat dann einmal hat sie Sikal gesucht und einmal war der Ball ein bisschen zu ungenau gespielt, dann wurde er verloren. Aber da dachte ich mir, das ist interessant. Das ist ehrlich gesagt auch aus Eintracht Frankfurt Sicht interessant. Also, das waren die ersten Momente im Spiel, wo ich den Eindruck hatte, das, was die SGE sich vorgenommen hat, das funktioniert hier einfach nicht. Denn dann brauchst du nicht so hoch anlaufen, wenn der Pass auf die Sechserin frei ist für die Torhüterin. Also, dann hast du irgendwas falsch gemacht im hohen Anlaufen. Außer dein Plan war dann drauf zu gehen auf die Sechserin, aber dafür waren sie nicht gut genug positioniert. Und das hat sich Freiburg schon gut genommen, plus man hat ein sehr, sehr hohes Risiko in Kauf genommen am Schluss. Ich meine, dass Lisa Kahl da im rechten Halbraum des Strafraums auftaucht beim 2:2, das zeigt ja auch dafür, dass sie einfach dann vorgeschoben haben, alles auf eine Karte und dafür wurden sie belohnt. Deswegen, ich denke auch, dass quasi in Summe da Freiburg glücklich rauskommt, dass wir aber vielleicht bei einem Unentschieden schon gesagt hätten, naja, so komplett unverdient ist das nicht, weil Freiburg immer im Spiel geblieben ist. Und das wäre ja auch schon ein sehr gutes Ergebnis für Freiburg, finde ich. Deswegen insgesamt sowieso der perfekte Abend von Ergebnis her, aber auch unabhängig davon war es vielleicht gar nicht so schlecht auf Grundlage der zweiten Hälfte. Gut, ich habe den Eindruck, vielleicht kommen wir in den Awards auch nochmal zu dieser Partie. Es hat auf jeden Fall einige Geschichten geliefert. Für Eintracht Frankfurt bedeutet das jetzt eben 6 Punkte Rückstand auf Bayern und vor allem, das darf man ja auch nicht aus dem Augen verlieren, man hat auch die Chance liegen lassen, den VfL Wolfsburg im Platz um den direkten Champions League, im Rennen um den direkten Champions League Platz zu distanzieren. Man ist jetzt punktgleich mit Wolfsburg, hat allerdings die wesentlich bessere Tordifferenz. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann nach der DFB-Pokalpause zu Werder Bremen und dann kommt das Heimspiel gegen den FC Bayern. Freiburg wiederum hat jetzt 32 Punkte, ganz fantastische Phase jetzt wieder mit mehreren Siegen am Stück. Man wird dann bei Leipzig spielen, bevor man zu Hause gegen Wolfsburg spielt. Vielleicht kann ja Freiburg dann den Schmerz von Eintracht Frankfurt lindern, indem man vielleicht auch Wolfsburg ein Bein stellt, auch wenn es bis dahin noch ein bisschen hin ist. Baut uns aber schon die Brücke zum Freitagsspiel, zum Topspiel, nämlich zwischen Bayern und Wolfsburg, zu einer ungewohnten Anstoßzeit, aber wir haben es ja schon thematisiert. Die Pointe ist natürlich, das ZDF hatte geplant, den Biathlon-ZuschauerInnen dann anderen Sport zu bieten. Was ist ausgefallen? Der Biathlon. Na, herzlichen Dank dafür. Aber gut, also um 16.55 Uhr, wenn ich mich gerade richtig erinnere, ging es los. Ich habe es im Real Life geguckt. Um die Uhrzeit ging das bei mir nicht. Und es ging für den FC Bayern ganz gut los in einer allerdings zähen ersten Hälfte. In der 13. Minute kann nach einem Einwurf Alara flanken. Bühl kreuzt Harder und die bekommt dadurch den Ball und trifft. Da sieht die Wolfsburger hinter der Frauschaft nicht so gut aus, aber es war auch eine gute kreuzende Bewegung, die zu diesem 1:0 führt. Relativ kurz darauf vergibt Jule Brandt die sehr gute Chance aus 1:1. Das war es aber im Grunde schon mit der ersten Hälfte. Es ist dann doch eher ereignisarm. Die zweite Hälfte allerdings beginnt dann mit einem Paukenschlag. Damjanovic bekommt einen tiefen Pass in der 47. Minute und kann gegen Minge mit Zeit nach innen flanken. Sie findet Pernille Harder, die das 2:0 erzielt. Und Pernille Harder hätte sogar noch die Möglichkeit aufs 3:0 gehabt. Sie schießt bei einem 3-gegen-2 Konter knapp vorbei. Jenes 3:0, das fällt dann in der 69. Minute. Tanikawa leitet den Ball im Konter auf Sadrazil weiter. Die spielt tief auf Harder, die super gegen Minge an die Grundlinie geht und mit ihrer gelupften Flanke Lea Schüller findet. Die war gerade erst eingewechselt worden und muss den Ball nur noch einnicken. 3:0 für Bayern. Das ist allerdings noch nicht der Schlusspunkt. Es gibt noch ein wirklich wunderschönes Solo von Linus Bärenstein. Die bekommt den Ball kurz hinter der Mittellinie, geht ins Dribbling, lässt als letzte Gegenspielerin dann Tuva Hansen aussteigen. Die musste für die verletzte Vigostot hier eingewechselt werden, in der Innenverteidigung spielen. Geht in die falsche Richtung, Bärenstein erzielt das 1:3, ist ein ganz toller Treffer und ein super Dribbling von ihr gewesen. Am Ende ist es aber dann zu wenig und Wolfsburg verliert eben dieses Spiel mit 1:3 und Bayern kann vor dem Champions-League-Spiel gegen Lyon Selbstvertrauen tanken. Jetzt haben wir hier die perfekte Runde, um über dieses Spiel zu sprechen. Wir haben einmal Adriana, die fürs zweite Team der Bayern gespielt hat, und wir haben Mira. Mira, du warst Praktikantin in der Medienabteilung vom VfL in der Champions-League-Saison, die bis ins Finale ging. Also ja, im Grunde muss ich euch eigentlich nur das Feld überlassen und ihr erklärt mir jetzt, was es alles zu diesem Spiel zu wissen gibt. Mira, magst du vielleicht mal mit der Wolfsburger Sicht beginnen?
Ja, das kann ich gerne tun. Ich glaube, die hat schon direkt beim Aufwärmen ja ein bisschen schwierig begonnen, weil dann ja Hegering noch ausgefallen ist. Ja. Und ich glaube, da im Vergleich, Vigostot hier ist fit gewesen, Hegering ausgefallen, dann war die Innenverteidigung ein wenig unsicherer als vielleicht sonst. Ich glaube, das war halt aus Wolfsburger Sicht sehr, sehr wichtiges Spiel, was ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich fand die Leistung an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand, sie hatten zwei Druckphasen, jeweils in der jeweiligen Halbzeit, einmal dann nach dem 1:0 für die Bayern, wo dann auch Brandt einen Tick höher gespielt hat, kurzzeitig aber nur. Da habe ich mich auch gefragt, warum das nicht langfristig so gespielt wurde. Da hätten sie dann halt durch halt Jule Brandt auch ausgleichen können. Ich glaube, diese Parade, die war sehr, sehr wichtig für die Bayern. Und dann auch in der zweiten Halbzeit gab es dann halt nochmal nach der Auswechslung von Vigostot hier. Also ich glaube, das hat dann auch nochmal bei den Bayern ein wenig für Unruhe gesorgt. Da gab es dann auch nochmal eine Drangphase, aber die haben halt die entscheidenden Tore nicht gemacht. Bayern auf der anderen Seite eben schon. Und letztendlich war es dann schon auch verdient. Was mich bei diesen Topspielen immer so ein wenig nicht nervt, aber es ist oft so, ich weiß nicht, bei wie vielen Spielen das wirklich so war, die Mannschaft, die das erste Tor schießt, die gewinnt auch meistens. Und ich glaube, das letzte Unentschieden war auch 2:21, habe ich jetzt nochmal geguckt. Ich hätte mir mal so einen richtigen Schlagabtausch irgendwie gewünscht, wo es wirklich mal so 2-2, 3-3 irgendwie mal so ein bisschen hin und her ging. Das war es halt nicht, weil halt wirklich Bayern souverän vorne die Tore gemacht hat und Wolfsburg einfach wirklich zu wackelig hinten.
Ja, Adriana, warum gab es den Schlagabtausch nicht?
Gute Frage. Ich glaube, also ich fand es ziemlich spannend, wie Tommy Stroth es danach in der Pressekonferenz gesagt hat, dass es bei so einem Topspiel oft eben auf kleine Momente ankommt, beziehungsweise wie man das Momentum, das die jeweilige Mannschaft hat, wie man das nutzen kann. Und ich fand, bei Bayern war es unter anderem so, dass sie genau in den richtigen Momenten auch die Tore geschossen haben. Klar, man kann sie es nicht aussuchen, aber das war strategisch günstig, dass sie in der 13. Minute, also relativ früh, das 1:0 gemacht haben. Und dann natürlich auch gleich nach der Halbzeitpause, 47. Minute, dann gleich nachgelegt haben. Da, wo man auf Seiten von Wolfsburg vielleicht hofft, dass man richtig gut aus der Halbzeit nochmal kommt, dann den Ausgleich erzielt und dann vielleicht sogar noch das Spiel drehen kann, aber mindestens wieder im Spiel ist. Aber dadurch, dass man dann dieses 0:2 kassiert, ist es noch schwieriger, auch mental zurückzukommen. Obwohl man ja auch sagen muss, dass Wolfsburg eine extreme Mentalität, also eine Mannschaft ist, die extrem über die Mentalität kommt. Aber da hatten sie nicht, oder haben die Momente nicht genutzt, die sie bekommen haben, um eben ein Tor erstmal nachzulegen, sondern es ist erst nach dem 0:3 gelungen. Und das war dann doch ein bisschen spät. Also sie hatten ja Chancen, sie hatten, wie angesprochen, die sehr gute Chance über Brandt und da ist Mamutovic einfach mit einer extrem guten Parade da, aber auch von Latvein ein Schuss, der an die Latte geht. Wenn einer von diesen beiden Bällen reingeht, dann hat man vielleicht dieses, okay, jetzt Schlag auf Schlag. Aber wenn diese Momente nicht genutzt werden, dann kann das sehr schnell bestraft werden. Und gerade bei Bayern gegen Wolfsburg, finde ich, passiert das fast in jedem Spiel oder ist in den letzten Partien, wo die beiden Mannschaften aufeinander getroffen sind, passiert. Und das, finde ich, grenzt es auch so ein bisschen dazu ab, wenn zum Beispiel Bayern gegen Frankfurt spielt, da hast du mehr dieses Spiel, dass es extrem eng ist und man eher diese 1-0, 1-1, 2-1 Geschichten hat. Aber Bayern gegen Wolfsburg ist es irgendwie doch immer, dass so zwei, drei Tore Abstand sogar dabei sind.
Aber wie habt ihr denn die Defensivleistung der beiden Teams miteinander verglichen, eingeschätzt? Denn ich würde die These aufstellen, also ich gebe euch recht, das erste Tor spielt eine große Rolle und der Spielverlauf, der spielt Bayern in die Karten. Ich fand aber vor allem in der zweiten Hälfte Bayern schon deutlich gefährlicher eigentlich bei allen Angriffen. Also auch Wolfsburg hatte seine Schüsse, aber bei Bayern gab es eine Phase, in der jeder Angriff auch gefährlich wurde, weil auch die relativ spontan umformierte Dreierkette nicht so gut stand. Also Janina Minge vom 0-2 sieht nicht gut aus, Dijkstra sieht vom 0-1 nicht gut aus und vom 0-3, glaube ich, ich krieg's gerade gar nicht mehr genau auf die Kette, Sarah Linder hatte auch deutliche Probleme mit ihrer Positionierung. Und ich hätte jetzt gesagt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen im Nachhinein, wenn man das Ergebnis weiß, interpretiert man es sich so dass Bayern schon stabiler stand, egal ob da dann Hansen in der Innenverteidigung gespielt hat oder Vigus dort hier. Natürlich war es besser mit Vigus dort hier, aber die Defensivleistung fand ich besser bei Bayern und hätte deswegen eigentlich erwartet, auch wenn die das 2-0 vielleicht nicht gleich in der 47. Minute machen, was schon wirklich sehr, sehr günstig war, hätte ich mir eigentlich kaum vorstellen können, dass Wolfsburg das vielleicht noch drehen kann, was ja nötig gewesen wäre. Mira, wie blickst denn du da drauf?
Ja, ich muss auch sagen, also vor allem Dijkstra und Linder waren halt wirklich ein bisschen unsicher. Also ich weiß nicht, was Dijkstra da bei dem, ich glaube, das war bei dem 3-0, hat sie auch Schiller komplett aus den Augen verloren. Und Harder auch beim 2-0, da will sie, glaube ich, im Raum verteidigen, aber hat eigentlich ihre Augen auf Harder und sieht dann, dass sie eigentlich rankommt, aber geht überhaupt nicht ran. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, also ich muss auch sagen, also Bayern war auf jeden Fall solider hinten drin. Und ich habe mich auch gefragt, also ich weiß nicht, Schüller hat ja zum Beispiel gar nicht von Anfang an gespielt. Ich weiß nicht, ob so eine typische Stoßstürmerin vielleicht mehr in die Karten von Wolfsburg gespielt hätte tatsächlich. Mit Harder waren sie halt irgendwie ein bisschen unsicherer und mussten, glaube ich, immer ein bisschen mehr übergeben. Aber insgesamt hat man da schon gesehen, dass Hegering wirklich dann gefehlt hat. Ja, das war hinten auf jeden Fall zu locker.
Ich gehe da auf jeden Fall auch mit der Raumaufteilung, finde ich, die häufig nicht funktioniert hat, beziehungsweise dann, dass man gleichzeitig gut den Raum verteidigt und die Gegenspielerin im Auge behält, weil eigentlich bei allen Gegentoren das der Fall war. Also eigentlich, ich glaube, es ging sogar bei jedem Tor über die rechte Seite bei Bayern, dann eben der Querpass oder die Flanke nach innen und dann eben die Wolfsburgerin, die es nicht schafft, zum Ball zu gehen, beziehungsweise die Bayern-Spielerin aus dem Auge lässt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dann die individuelle Vorbereitung, wenn du als Hegering da ins Spiel gehst, dass du weißt, wenn du gegen eine Pernille Harder spielst, dass sie eben genau diese Laufwege macht, nämlich aus dem Rücken von der Spielerin vorne, also die dann wirklich in der 100%igen Sprint anzieht und genau weiß, in welchem Moment sie da sein muss, dass das dann vielleicht eine Dijkstra dann nicht so verinnerlicht hat, sag ich mal, und sich auf diese Situation vorbereitet hat. So hat es zumindest ein bisschen gewirkt, dass man da überrascht wurde, aber das auch dreimal. Und das ist eben in solchen Spielen dann auch spielentscheidend in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite bei Bayern habe ich es auf jeden Fall auch so gesehen, dass sie extrem kompakt gestanden sind. Also gerade die rechte Seite, also linke Wolfsburger Angriffsseite, finde ich, ist extrem wenig gelaufen. Also Jule Brandt habe ich lang gar nicht gemerkt, dass sie überhaupt im Spiel ist, bis sie dann eben diese Großchance hatte. Aber sonst ist es gerade über Gwinda lange Zeit gelungen, dass sie die fast komplett aus dem Spiel genommen haben. Und auch beim Rausspielen an sich fand ich auch eine Komponente, dass Bayern es geschafft hat, trotz hohem Wolfsburger Pressing sich häufig rauszuspielen. Und als es da mal nicht gelungen ist, das war da, als Caro Simon den Ball verloren hat und dann Jule Brandt die Großchance hatte, da wurde es dann gefährlich. Aber in den meisten Situationen hat es eben funktioniert, weswegen Bayern dann auch die Möglichkeit hatte, mehr nach vorne zu spielen.
Ja, das bringt mich zu einem anderen Punkt, der, fand ich, dann doch wieder deutlich zu sehen war. Man kann ihn auch nicht wieder komplett von Marina Hegerings Abwesenheit trennen, aber das Aufbauspiel. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, da gab es natürlich auch 2, 3 Fehler und gerade Caro Simon hatte ein schweres Spiel, um so zu sagen. Also da, die hatte einfach viel zu tun auf ihrem Flügel, aber Bayern hat es eben immer wieder geschafft, sich spielerisch rauszulösen oder den langen Ball zu spielen, der dir auch Entlastung bietet. Also sprich den langen Ball, den dann jemand verarbeiten kann. Gerade Damjanovic hat da viele Bälle festgemacht, dann weitergeleitet auf Harder und Harder war nicht zu greifen. Die ist wie so ein nasses Stück Seife, die kriegst du nicht zu packen, weil die überall hin entflutscht. Und bei Wolfsburg wiederum ist mir aufgefallen, dass sie auch in Rückstand wieder diese großen Abstände hatten. Und zwischendurch habe ich mir dann gedacht, vielleicht hätten sie mit Hegerin häufiger den langen Ball probiert. Ob das jetzt allerdings gegen Eriksson und Vigostort hier so viel besser funktioniert hätte, selbst wenn du Alex Popp hast, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Aber insgesamt ging es einfach wieder sehr viel über die Flügelpositionen, über sehr weite Pässe, während es Bayern immer wieder geschafft hat, ins Kurzpassspiel reinzukommen. Und letztlich gab es einen Bereich des Feldes, den Bayern zu jeder Zeit eigentlich unter Kontrolle hatte. Die einzige Ausnahme war der Lattenschuss. Und das war nämlich das Zentrum vorm Strafraum. Also das haben halt Lohmann und Sadrazil sehr, sehr, sehr gut zugemacht. Man kann eigentlich ist es erstaunlich, wie wenig man an Georgia Stanway denkt dieser Tage. Und das sagt halt alles darüber, wie gut die beiden das machen. Plus, sie haben immer Unterstützung bekommen. Also Damjanovic hat sehr tief verteidigt. Harder war immer wieder mit dabei. Bühl und Alara haben auch mitgeholfen. Das heißt, in diesem Bereich, in den Wolfsburg ja irgendwie immer reinkommen will und wo es ja auch gefährlich werden kann dann, weil man da viele gute Spielerinnen hat, da war Bayern, wenn ich jetzt nicht gerade kompletten Blackout habe, weil das Spiel gefühlt irgendwie letzte Woche war Bayern, glaube ich, zu jeder Zeit stabil. Und damit hatte Wolfsburg eigentlich auch kaum die Mittel. Und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich zwar nach dem Spiel mir dachte, Mensch, da ist ja wirklich alles zugunsten des FC Bayern gefallen, vom Spielverlauf her. Und trotzdem hatte ich aber gleichzeitig den Gedanken, sie hätten es aber wahrscheinlich auch so gewonnen. Ich weiß, das ist jetzt nicht zu widerlegen und so ein bisschen im Konjunktiv, aber das war dann letztlich der Eindruck, mit dem ich aus dem Spiel rausgegangen bin. Mira, wie ging's dir?
Ja, was mich tatsächlich auch so ein wenig gestört hat, das Zentrum, wie du schon meintest, war sehr dicht und dass man dann nicht wirklich auf die Seite mit Brandt, Behrenstein, dass man da nicht versucht hat, Behrenstein noch weiter nach außen halt mitzunehmen und dann halt die Seite zu überlagern, weil, wie Adriana auch schon meinte, auf der linken Seite, da ging wirklich nicht viel, weil die Chance von Brandt war ja zum Beispiel auch rechts außen dann. Also das hat mich auch ein wenig gestört, weil man hat schon gemerkt, als dann Popp in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde und Behrenstein dann wirklich ins Zentrum ging, dass sie dann auch wirklich aktiver wurde und auch gefährlicher. Aber ja, das hat mich so ein wenig gestört, dass man die Flügel nicht dann ein wenig mehr eingesetzt hat, wenn man schon gemerkt hat, das Zentrum, was man eigentlich sehr präferierend anspielt sonst, das geht nicht. Endemann war auch sehr blass, also da hatte ich mir auch ein wenig mehr erhofft auf der rechten Seite. Ja, ich weiß nicht, warum jetzt das Trainerteam da nicht nochmal versucht hat, mehr irgendwie entgegenzuwirken.
Vielleicht hatte es mit den Bayern zu tun. Vielleicht haben sie ihnen das Gefühl gegeben, dass es nicht ging. Andererseits muss ich auch sagen, also jede der Auswechslungen auf Wolfsburger Seite konntest du erklären. Nur bei Alex Popp, da hatte ich so ein bisschen, also auch die war bis dahin für ihre Verhältnisse blass geblieben und sie war schon gelb vorbelastet. Man hatte den Eindruck, dass also Latwein und Lohmann wurden, glaube ich, vor allem wegen der gelben Karten ausgewechselt, die sie sich geholt haben, ja auch in derselben Szene, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber irgendwas hat dann gefehlt, während es auf der anderen Seite ja so war, Adriane, und vielleicht war das auch noch ein Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Also ja, Tove Hansen gegen Viggo Stottier, da haben wir zumindest in einer Szene gesehen, das war jetzt kein Upgrade, aber ist auch schwierig von der Kapitänin abzugraden. Aber ansonsten, Tanikawa kam rein, hat ein gutes Spiel gemacht, Lea Schüller kommt rein, klar, macht dann direkt das Tor, bei dem sie eigentlich nichts mehr falsch machen kann, aber sie macht es eben. Also man hatte den Eindruck, die Einwechselspielerinnen haben auch mehr das Niveau halten können der Spielerinnen, für die sie eingewechselt wurden. Und vielleicht war das auch nochmal ein Unterschied zwischen beiden Teams, oder was denkst du?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Einwechselspielerinnen, die bei Bayern reingekommen sind, besser aufgelegt waren. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es irgendwie ein qualitativ großer Unterschied war, was wen Wolfsburg dann auch noch gebracht hat. Also ich meine, klar, da kommt auch noch eine Jonstott hier unter anderem rein, die also ich hätte da gedacht, da kommen dann noch mal ein paar richtig gefährliche Einwürfe rein, da wird's gerade über die Standards noch mal gefährlich, da kommt das Tempo noch mal, aber da ist auch, finde ich, so dieses Aufbäumen hat dann noch mal gefehlt, und sie war dann auch ziemlich oder relativ glücklos auf der linken Seite. Und ich finde auch so ein bisschen dieses, weiß nicht, ob das auch so reingespielt hat, so ein bisschen dieses Frustrationspotenzial, was bei Wolfsburg auch so ein bisschen in der ersten Halbzeit schon vorhanden war, gerade in diesen Szenen, da wo es härter in die Zweikämpfe gegangen ist, wie das mit Alex Popp, was halt doch irgendwie auch frustvoll war, die gelbe Karte, dass da in diesen kleinen Szenen das Momentum so ein bisschen zu Bayern auch gekippt ist, in diesen Zweikampfszenen, und dass sich das irgendwie auch ein bisschen durchs Spiel durchgezogen hat. Ich weiß nicht, ob ihr da einen ähnlichen Eindruck hattet, aber das war so mein Eindruck, dass man mit den Negativaktionen nicht ganz so gut umgehen konnte.
Also mein Eindruck war es auch. Ich weiß nicht, Mira, wie es dir ging.
Ja, ich sehe es ähnlich, und ich glaube, das liegt auch daran, dass halt wirklich bei Wolfsburg dann nochmal mehr auf dem Spiel stand, weil es halt dann eben direkt so war, jetzt ist man halt wirklich ein bisschen weg. Und es war ja für Wolfsburg eigentlich das wichtigere Spiel, also klar auf beiden Seiten, aber das war ja für Wolfsburg so ein 6-Punkte-Spiel, was man eigentlich gewinnen muss oder mindestens unentschieden spielt, weil sonst, ja, könnte es wirklich so kommen, dass das eventuell die erste titellose Saison seit über 10 Jahren sein wird.
Das ist verrückt.
Mal schauen. Aber das mit der Bank, das habe ich mir tatsächlich auch, um da nochmal drauf zu kommen, aufgeschrieben, dass ich schon fand, dass da ein Qualitätsunterschied irgendwie zu merken ist. Wenn man dann auch noch bedenkt, wer bei Bayern noch so verletzt ist, finde ich, sieht man da schon, dass so in der Tiefe Bayern wirklich den besseren Kader auch hat. Und ich finde, dass auch nochmal so die Top-Spielerin oder die Leistungsträgerin, die sind gerade alle bei Bayern so ein wenig, ja, in den Mitte 20ern, so auf ihrem Peak, sage ich mal. Und bei Wolfsburg sind halt Pop-Hut alle schon ein wenig am Ende der Karriere in dem Sinne. Also ich glaube, das macht dann auch schon mal auf einer langen Saison hin einen Unterschied. Und in diesem Spiel hat man ja auch gemerkt, wie gesagt, mit Schiller und Tanikawa, dass da einfach dann nochmal direkt ein Impact kam, und bei Wolfsburg ist da so ein wenig ausgeblieben.
Und wie blickst du jetzt, wenn wir mal vorausblicken, also Wolfsburg wird am Mittwoch gegen Barca spielen, haben den frühen Slot, also aufpassen, 18.45 Uhr geht schon los, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie blickst du auf das Duell?
Also bei der Auslosung habe ich mich natürlich schon ein wenig geärgert, dass jetzt schon so früh dieses Duell kommt. Ja, ich glaube, dass da jetzt richtig Druck auf dem Kessel ist, dann auch nochmal durch das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie sie dagegen halten können. Jetzt auch vor allem diese Konstellation direkt jetzt nach dem Spiel gegen Bayern, dann gegen Barcelona. Ich bin sehr gespannt, wie sie das angehen, ob sie sich ein wenig defensiver aufstellen, hinten ein bisschen versuchen, kompakter zu stehen, als jetzt auch zum Beispiel jetzt gegen die Bayern. Oder ob sie versuchen, im Mittelfeld doch ein bisschen mehr dagegen zu halten. Weil da entscheidet sich's, glaube ich, inwiefern du da wirklich gegenhalten kannst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, aber gegen Barcelona, ja, weiß man ja, dass das auch schnell ja, schief gehen kann.
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass sich da ein kleines Trauma bei dir gebildet hat in deiner Zeit bei Wolfsburg, und ich könnte es sehr gut nachvollziehen. An dieses Finale erinnert man sich aus Wolfsburger Perspektive nur unter Schmerzen. Und Adriana, für Bayern geht es am Dienstag um 21 Uhr gegen Lyon. Was erwartest du dir denn von diesem Spiel?
Ich glaube, vergleichsweise mit Wolfsburg-Barcelona kann man ein bisschen hoffnungsvoller sein, dass eine deutsche Mannschaft weiterkommt. Klar, Lyon ist Rekordmeister in der Champions League. Die sind auch in extrem guter Verfassung, gerade über die Außen. Die haben extrem schnelle Spielerinnen, wie zum Beispiel eine Chawinga, Diani. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie gerade die Bayern-Abwehr mit diesen Spielerinnen umgehen wird. Ich glaube, sie haben auf jeden Fall eine Chance, weiterzukommen, aber es wird extrem schwierig und extrem intensiv werden, beide Partien.
Ja, damit rechne ich auch. Ich wurde ein bisschen gescholten, weil ich in einer der letzten Ausgaben gesagt habe, dass sowohl Bayern als auch Wolfsburg wahrscheinlich eher geringe Chancen aufs Weiterkommen hätten. Da hat mir jemand Bayern-Hass unterstellt und den dürfte mir auch weiter unterstellen. Aber ich möchte nur einmal kurz sagen, was vielleicht auch zu dieser Einschätzung geführt hat. Und es sind zwei Zahlen, 77 und 5. 77 sind die Tore, die Lyon bisher in 17 Spielen erzielt hat und 5 sind die Gegentore, die sie kassiert haben. Sie sind noch ungeschlagen in der Liga. Sie sind 10 Punkte vor PSG. Also Lyon spielt eine ganz herausragende Ligasaison. Und klar, Champions League ist was anderes. Und natürlich hat Bayern hier eine Chance. Es ist Fußball. Da kann sehr, sehr viel passieren. Deswegen ist es ja ein so interessantes Spiel. Aber also bei Barca weiß man qua des Namens und wegen des ganz eigenen Spiels, die ist immer, okay, das ist ein richtiger Brocken. Ich habe das Gefühl, dass manche aber Lyon dann doch ein bisschen unterschätzen, weil man da vielleicht ein bisschen näher hingucken muss oder schon sich länger mit Frauenfußball beschäftigen, um zu wissen, die sind eigentlich historisch gesehen sogar der größere Brocken, hätte ich jetzt behauptet. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz einordnen.
Vielleicht da auch noch mal ganz kurz. Und was ich auch wirklich aus dieser Gruppenphase gegen Wolfsburg mitgenommen habe, also die sind halt auch wirklich einfach so abgezockt. Also die können auch mal Druckphasen wirklich überstehen und gehen dann im Gegenzug direkt irgendwie in Führung. Es war ja irgendwie so ein bisschen so, weil da hat Wolfsburg zum Beispiel in der Gruppenphase in beiden Spielen gar nicht unbedingt so viel schlechter gespielt. Aber da hat dann auch irgendwie so ein bisschen die individuelle Klasse dann am Ende doch entschieden. Und Bayern hat mir das immer ein bisschen gefehlt in den letzten Champions-League-Saisons, dass sie da halt irgendwie am Ende dann immer eher unglücklich, auch oft dann, wie gesagt, ausgeschieden sind. Deswegen bin ich da gespannt, ob sie das jetzt ändern können gegen Lyon. Auf jeden Fall beide sehr spannende Partien und auch die anderen beiden Partien haben es auch auf jeden Fall in sich.
Aber wirklich, also da kann man sich dieses Jahr wirklich, eigentlich so wie immer in der Champions League ab der K.O.-Phase, kann man sich darauf freuen. Also am Dienstag wird auch noch Real gegen Arsenal spielen und am Mittwoch dann Man City gegen Chelsea. Und dann geht es für den FC Bayern ja am Wochenende auch weiter. DFB-Pokal-Halbfinale am Samstag zu Hause gegen Hoffenheim. Am Sonntag dann das große Nordderby HSV gegen Werder Bremen. Tut euch einen Gefallen und versucht das irgendwie mitzuverfolgen. Es ist jetzt schon klar, das Stadion wird ausverkauft sein. Ich hoffe sehr, dass irgendjemand eine Reportage macht und den Unterschied herausarbeitet, wie ist ein ausverkauftes Stadion bei einem Männerspiel versus bei einem Frauenspiel. Denn meiner persönlichen Erfahrung nach gibt es da einen sehr, sehr großen Unterschied. Und dann können wir uns auf diese Spiele freuen und sind dann gespannt, wie es dann in der nächsten Sendung um beide Teams stehen wird, denn die Rückspiele sind direkt danach und erst dann geht's in der Liga weiter. Also das ist jetzt dann die Champions League-Zeit und für den FC Bayern ist noch ein bisschen DFB-Pokal mit dabei. Es tut natürlich gut aus Münchner Sicht, dass man jetzt 6 Punkte Vorsprung hat. Das war aber ja nicht das einzige Spiel dieses Spieltags, sondern wir wollen noch weiter blicken auf die anderen Partien und gehen nach Essen zur Partie zwischen der SGS und Turbine Potsdam. Ein Spiel, das eine Art offenen Brief nach sich gezogen hat, aber der Reihe nach. Erst der Spielverlauf und dann diskutieren wir, was es damit auf sich hat. In der 5. Minute geht die Turbine in Führung. Essen verteidigt eine Ecke unsauber. Kramer bringt die Ecke dann auf den Oberschenkel von Bernhard, wo er zu Kunesov prallt, die aus kurzer Distanz zum 1:0 trifft. Und die Turbine hat durchaus danach noch einzelne Chancen. Allerdings auch die SGS. Behrensen vergibt eine sehr gute Chance, bei der sie alleine im Strafraum steht, aber etwas überhastet abschließt. Später hat dann die Turbine aber sogar eine Vierfachchance nach einem Fehler von Vanessa Fürst. Also schaut euch die Expected Goals an. Irgendwie die Hälfte der Expected Goals kommen aus dieser einen Chance. Und tatsächlich sind es dann zwei Strafstöße, die dieses Spiel drehen. 42. Minute, Behrensen geht in den Strafraum und wird von Ito abgegrätscht, die aber auch den Ball nicht trifft. Annika Kost gibt Strafstoß, es ist eine harte Entscheidung. Natascha Kowalski tritt an und trifft zum 1:0. Dann pariert Sindermann einen Kopfball von Schmid stark und einen Schuss von Limani. Und in der 80. Minute kann die SGS dieses Spiel sogar komplett drehen. Klaassen flankt auf Terhorst, die den Ball annimmt und aus der Drehung schießt. Sie trifft Schmid, die den Arm zwar aus der Schussbahn ziehen will, dort aber vom Ball getroffen wird. Er ist so leicht angewinkelt und sie versucht, ihn wegzuziehen. Aber sie vergrößert in dem Moment dennoch ihre Körperfläche. Deswegen könnte man auch Argumente für diesen Strafstoß finden, den Annika Kost vergeben hat. Wieder tritt Natascha Kowalski an. Vanessa Fischer ist sogar noch dran am Ball, aber sie kann ihn nicht halten. Und am Ende ist das dann das Endergebnis. Und jetzt ist die Frage, Adriana, wie kannst du denn die Entstehung der Tore vom Spielverlauf trennen? Also würdest du sagen, wenn diese Treffer jetzt nicht durch Strafstöße gefallen wären, die man alle für sich diskutieren kann, dass es ein unverdienter Sieg für Essen war oder gewesen wäre?
Ich würde sagen, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, auf jeden Fall. Weil ich glaube, ich habe lange kein Spiel mehr gesehen, da wo Potsdam auch so viele Chancen sich rausgespielt hat. Zwar manchmal auch mit freundlicher Unterstützung von Essen, aber die hätten schon auch noch tatsächlich das ein oder andere Tor nachlegen können. Deswegen war es umso frustrierender, umso bitterer, wie dann die Gegentore gefallen sind. Also auch nur von meiner Seite beide Elfmeter gerechtfertigt. Das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig auch, wie man, gerade der erste Elfmeter, der war auf jeden Fall vermeidbar, wie Sarah Ito da auch in den Zweikampf gegangen ist. Das war leider bisschen ungeschickt, wie sie da hingegangen ist. Man hat eigentlich schon von Anfang an gesehen, dass sie nicht den Ball treffen wird. Klar, da kann man aber noch sagen, okay, Schwamm drüber, geht weiter, ist immer noch 1:1. Ein Punkt ist ja trotzdem für die Turbine noch Gold wert im Moment. Aber dass dann am Schluss dann natürlich gerade nochmal durch einen Elfmeter ein Tor fällt und dann noch durch einen Handelfmeter, den man eben nicht verhindern kann. Also klar, sie versucht die Hand irgendwie den Arm zurückzunehmen, aber das kannst du auf die Schnelle aus der Entfernung auch nicht mehr verhindern. Deswegen verstehe ich, dass bei der Turbine extremer Frust nach dem Spiel vorhanden war. Aber glaube auch, man muss auf dem aufbauen, was da eben die Chancen, die sie hatten. Es war über weite Strecken gut, was sie gespielt haben. Und muss das versuchen umzumünzen in den nächsten Spielen irgendwie in Tore, dass man eben mindestens einen Punkt aus den nächsten Spielen mitnimmt, dass wenn es im direkten Duell gegen Jena geht, dass man die Chance hätte, mit einem Sieg vorbeizuziehen.
Ich muss auch sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass sich die Souveränität, die die Turbine auf dem Feld hätte, auf neben dem Platz übertragen hätte. Denn ich fand, Potsdam hat so viele Dinge gut gemacht und dennoch kann man aber auch Argumente dafür finden, warum Essen nicht komplett unverdient dieses Spiel mindestens ausgeglichen hat. Also ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall auch völlig in Ordnung gewesen. Aber was ja die Turbine so gut gemacht hat, war zum einen, man stand wirklich defensiv gut und das ist erwähnenswert bei dem Team, das schon 54 Gegentore kassiert hat in dieser Saison. Und dieses hohe Pressing, das hat wirklich für Ruhe gesorgt, weil Essen sich da kaum durchspielen konnte. Essen hatte irre Probleme gegen das Anlaufen von Turbine Potsdam. Und ich würde die These aufstellen, wenn die Physis vorhanden wäre, und das kann aber nicht der Fall sein, dass man das über 90 Minuten durchziehen kann, was aber auch, wie gesagt, sehr viel verlangt ist und das kann man nicht erwarten, vor allem bei all den strukturellen Nachteilen, die man in Potsdam noch hat, dann hätten wir vielleicht auch tatsächlich gesehen, dass die Turbine dieses Spiel zumindest so durchziehen kann, dass Essen noch weniger vor das gegnerische Tor kommt. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ich frage mich allerdings auch, und das ist ja jetzt nicht die einzige Sache, bei der sich Turbine Potsdam in der öffentlichen Darstellung ein bisschen seltsam verhält, also ob es da kein Regulativ mehr gibt. Also sie haben anstelle eines Spielberichts dann eben eine Stellungnahme formuliert und ich zitiere mal kurz daraus für die Hörerinnen und Hörer, Zitat, jeder kann sich mal bei Magenta Sport und der Zone die strittigen Szenen erneut anschauen und wird erkennen, dass die Entscheidung für die beiden Elfmeter komplett dem Reglement des DFB widersprechen. Und danach kommt ein ganzer Absatz, in dem es darum geht, dass es hier nicht um Punkte geht, sondern um das Schicksal von Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen. Was stimmt und was dramatisch ist. Aber du kannst doch nicht behaupten, dass diese Elfmeter, diese Strafstöße, wie es ja eigentlich korrekt wäre, nicht dem Reglement entsprechen. Das ist doch auch unlauter gegenüber der Schiedsrichterin. Das unterstellt ja etwas, was du so hart einfach nicht sagen kannst. Vor allem, wenn Mira, du hast es ja auch dann bei uns in der Gruppe gepostet, wenn sogar die eigene Kapitänin da am Tag danach ein bisschen gegensteuert.
Ja, also ich muss sagen, ich war da auch sehr verwundert, weil es muss ja mindestens einmal durch die sportliche Leitung irgendwie oder von der sportlichen Leitung abgesegnet worden sein und dann muss es ja irgendwie Öffentlichkeitsabteilung, Medienabteilung gegeben haben, die das auch selbstverständlich irgendwie mit vier Augenpaaren dann nochmal abgesegnet hat. Und ich kann den Frust natürlich verstehen, weil es waren zwei ja unglückliche Situationen, harte Entscheidungen, aber mit dieser Deutlichkeit zu sagen, dass das wirklich komplette Fehlentscheidungen waren, das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Und ja, genau, wenn man jetzt das Statement dann von der eigenen Spielerin dann noch gesehen hat, also Kramer, dann ja, frage ich mich auch, ob das mittlerweile auch runtergenommen wurde. Ich habe das gar nicht gesehen. Wäre nochmal interessant zu sehen. Aber nee, ja, war da auch sehr überrascht. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob das noch Thema wird, vielleicht beim nächsten Spiel auch nochmal drauf angesprochen wird. Mal schauen.
Also, ob es jetzt vier Augenpaare in der Medienabteilung in Anführungszeichen sind, da sind wir vielleicht schon bei einem Teil des Problems. So groß ist die Medienabteilung nach allem, was ich weiß, bei der Turbine nicht. Aber es ist noch abzurufen und der DFB wird sich aber dazu äußern. Und Jennifer Kramer hat eben auf Instagram dann gepostet, es war ein sehr bitterer Abend. Und dann schreibt sie, Zitat, nachdem ich es mir aber nochmal angeschaut habe, sage ich, ja, es sind leider zwei Elfmeter gegen uns. Die Situation, die zum ersten führt, ist unsererseits leider sehr unglücklich gelöst. Und über die derzeit geltende Handregel lässt sich sowieso streiten, aber nach Regelwerk ist es leider Handspiel. Und da muss man aber auch wirklich sagen, Chapeau und den Hut ziehen. Das ist ja irgendwie schön zu sehen, wenn die Spielerinnen ein bisschen souveräner im Umgang mit sowas sind als der Verein. Bei allem verständlichen Frust, also ich will es auch nicht so tun, also ich kann das total nachvollziehen, aber ich finde es gegenüber der Schiedsrichterin wirklich schwierig, weil ich habe das Spiel nicht gesehen, also nicht live gesehen, sondern im Real Life habe ich es dann gesehen. Gesehen habe ich es natürlich. Und ich hatte nämlich den Infostand, die wurden total verpfiffen. So ist es bei mir angekommen, über soziale Netzwerke und andere Dinge. Und dann sehe ich dieses Spiel und denke mir so, ja, harte Entscheidung, aber das sehe ich eben nicht. Und ich fürchte eben, dass bei manchen jetzt einfach hängen bleibt, Annika Kost hat die verpfiffen. Und das wäre eben einfach schon sehr schlecht und ungerecht. Ich finde, wir sollten aber noch ein Wort, Adriana, über Essen verlieren. Denn die haben jetzt zwar dieses Spiel gewonnen, aber wir haben ja auch die Umstände gehört. Essen wird nicht absteigen. Die haben 16 Punkte und Essen müht sich die ganze Zeit schon durch diese Saison. Aber gleichzeitig hatte man auch das Gefühl, seit dem 4:1 gegen Jena eigentlich und gegen Eintracht Frankfurt hat man ja auch kein schlechtes Spiel gemacht. Eigentlich dachte ich, vielleicht haben sie wieder so halbwegs zurückgefunden. Es muss ja nicht die Form der Vorsaison sein, das war vielleicht auch eine Überperformance, aber eben zu einem sehr, sehr guten Level, auf dem man spielt. Würdest du denn sagen, da war man im Spiel gegen die Turbine oder wo sind die Probleme bei der SGS?
Schwierig, also ich fand, sie haben mich über sehr wenig Strecken irgendwie abgeholt. Ich finde, wenn überhaupt vielleicht, dass man hinten einigermaßen ganz gut gestanden ist, aber ich fand vorne im Angriff, in der Offensive vor allen Dingen, dass da zu wenig gekommen ist, dass da zu wenig Großchancen rausgespielt werden, beziehungsweise auch dann, wenn Chancen da sind, dass man da ja verschwenderisch damit umgeht. Gerade zum Ende hin habe ich immer mehr gedacht, also was stehen da eigentlich gerade für, also weil Potsdam da auch nicht so gut war Was stehen da für Mannschaften auf dem Platz, die zwischenzeitlich nicht mal schaffen, sich den Ball über 3 Meter dann zuzuspielen? Da waren extrem viele Fehlpässe dabei, Unkonzentriertheiten. Also da war es auch teilweise nicht schön, das irgendwie anzuschauen. Gerade von Essen kennt man das eigentlich anders, beziehungsweise weiß, dass sie es anders können. Und ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass sie sich diese Saison noch so ein bisschen selbst finden müssen wieder oder diese Souveränität auch ein bisschen. Also ich habe jetzt auch nicht alle Spiele von Essen diese Saison gesehen, aber die ich gesehen habe, war ein weiter Unterschied zu dem, was letzte Saison da auf dem Platz gestanden ist. Dabei sind viele Spielerinnen, die letzte Saison auch gespielt haben. Mhm. Und da finde ich auch zum Beispiel eine Natascha Kowalski, klar, sie macht da 2 Elfmeter-Tore rein, war noch super geschossen, aber auf der anderen Seite, auch wenn sie jung ist, ist es eine Spielerin, die Qualitäten hat, die ein bisschen auch vermissen lassen auf dem Platz. Und auch eine Rabona Meyer, die normal auch extrem souverän ist, vorne in Torabschlüssen und so weiter, das klappt im Moment auch irgendwie nicht. Also da ist weiterhin der Wurm drinnen und ich hoffe, dass sie das noch in der Rückrunde schaffen, wieder ja so ein bisschen zurückzufinden zur alter Stärke.
Hm. Also genau die beiden hatte ich mir auch notiert. Mein Eindruck ist langsam, den ich von Essen habe. Du kannst die Probleme, die Essen hat, immer auch taktisch beschreiben. Also sie sind relativ flügelfokussiert, sie schaffen es aber selten in die Tiefe auf dem Flügel zu spielen. Sie schaffen es auch selten zu überladen. Und die Passgenauigkeit ist einfach die ganze Saison über schon ein Thema. Inzwischen bin ich aber an dem Punkt, wo ich glaube, in der letzten Saison, da hat relativ viel für Essen geklappt. Und deswegen konnten sie dann auch schöne Passstaffetten spielen, sie konnten schöne Tiefenpässe spielen, sie hatten ein schönes Kombinationsspiel mit drin und eben waren sehr erfolgreich im Torabschluss. Ich glaube aber, was damals auch die Grundlage dessen war, es war bloß nicht so erkennbar, weil eben das nur die Basis war für das schöne Spiel, das eben draufgesetzt wurde, war eine unheimlich hohe Laufbereitschaft, ein sehr, doch auch eine ganz schöne Aggressivität in Zweikämpfen, die aber auch erfolgreich geführt wurden. Also Aggressivität sieht man immer noch, aber häufig ist es dann faul und dann wird sich sehr doll darüber beschwert. Und das, jetzt klinge ich ein bisschen wie Stammtisch, aber das fehlt mir bei Essen jetzt schon wirklich über Wochen hinweg. Und irgendwie, glaube ich, finden sie nicht zu dieser Basis zurück, dass die Basis erstmal ist, in Anführungszeichen einfach, richtig viel physisch zu investieren in jeder Phase des Spiels, in jeder Ballbesitz- oder Nicht-Ballbesitzphase und dann darauf, wenn alles gut geht, kommt auch Kombinationsspiel und so weiter. Ich fand das, also wenn man die Teams anonymisiert hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht genau sagen können, wer von beiden Potsdam ist. Und das ist eigentlich schon erstaunlich. Spricht auch für Potsdam, also die haben sich angenähert, aber das muss man jetzt nicht zu sehr problematisieren, weil Essen, wie gesagt, steht ja in der Tabelle ganz gut da, aber ich glaube, ich würde es thematisieren aus Essener Sicht. Hoffentlich machen sie das intern und ziehen dann ihre Schlüsse daraus für die nächste Saison, bei der man dann ja auch auf der TrainerInnenposition nochmal umentscheiden muss und eine neue Entscheidung treffen muss. Wir werden es beobachten. Jetzt geht es für Essen dann erstmal nach der DFB-Pokalpause zum VfL Wolfsburg, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen spielt. Die Turbine aus Potsdam wird nach dem DFB-Pokal zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Das kommt dann eben gerade aus dem DFB-Pokal-Halbfinale. Und dann geht es zum wichtigen Auswärtsspiel bei Jena. So sehr, wie wir alle auf dieses Spiel blicken und auch jeder Kommentator und jede Kommentatorin, die Potsdam und Jena in den letzten Wochen kommentiert hat, rechne ich inzwischen fest mit einem 0-0 und 1-2 Torschüssen. Aber hoffentlich habe ich es damit jetzt dann in die andere Richtung gejinxt. Tore und Torschüsse, das ist tatsächlich aber die Überleitung zu unserer nächsten Partie, auf die wir blicken wollen. Leverkusen gegen Werder Bremen. Es ging in der zweiten Minute schon los. Bender zieht eine Ecke direkt aufs Tor und Nesterova, die Livia Peng vertritt, die faustet sich diesen Ball ins eigene Tor. Letztlich zählt dieser Treffer dann als Eigentor. Kurz darauf geht schon schlecht weiter für Werder Bremen, denn Brandenburg verletzt sich und muss nach wenigen Minuten vom Feld. Allerdings gibt es auch eine gute Chance für Sternert, die Repol noch schön um den Pfosten lenkt. In der 39. Minute allerdings fällt dann das 2-0. Bender lässt Sternert aussteigen, die etwas überhastet den Ball klauen will. und hat dadurch einen freien Schuss, den sie aber auch absolut wunderbar in den linken Winkel schweißt. Also dieses Tor werden wir, glaube ich, noch häufiger sehen, wird auf jeden Fall in manchen Top-Listen landen. Insgesamt passiert aber in dieser ersten Hälfte relativ wenig. Wir haben nur 5 Schüsse von beiden Teams insgesamt. Und deswegen deutet wenig auf das hin, was in der zweiten Hälfte passieren wird, nämlich Tore, Tore, Tore. 50. Minute. Leverkusen erobert einen zweiten Ball. Bender legt ihn sich mit einer tollen Bewegung an Lara Schmidt vorbei, zieht in den Strafraum und passt auf Kehrer, die das 3:0 erzielt. 55. Minute. Kramer passt auf dem rechten Flügel flach auf Kehrer, die aus kurzer Distanz einschießt. Werder bekommt in der Phase überhaupt keinen Zugriff mehr. Dann trifft Lilla Turani nur die Latte. Kögel vergibt freistehend eine Schusschance und in der 76. Minute fällt dann der nächste Treffer. Es gibt eine Flanke, die zu Vögel, die, ganz langsam, es gibt eine Flanke, die zu Kögel gegrätscht wird. Deren Schuss wird zwar noch entschärft, aber Leverkusen sichert sich wieder den zweiten Ball und Kramer zieht aus der Distanz ab. Der Ball schlägt von der Unterkante der Latte aus im Tor ein. Und nur 3 Minuten später fällt sogar noch das 6:0. Eine Bogenlampe landet bei Boboy und aus irgendeinem Grund darf die den Volley ins Tor schießen. Das war sehr, sehr schwach verteidigt von Werder. Es hätte auch noch schlimmer kommen können, man hätte auch noch den Ehrentreffer erzielen können, aber am Ende ist das dann, Mira, der Endstand, 6:0 für Leverkusen, Werder bekommt eine richtige Rutsche. Mit wem wollen wir anfangen? Wollen wir die Positivgeschichte erst erzählen und Leverkusen loben? Was haben die gut gemacht?
Ja, das können wir gern machen. Ich glaube, da wurde das Wort Revanche immer im Vorfeld des Spiels so in den Raum geworfen, wegen dem Pokal aus gegen Werder Bremen. Und ich glaube, das haben die sich sehr zu Herzen genommen. Ja, ich glaube, auch hier wieder, Spielverlauf hat sehr, sehr in die Karten gespielt. Direkt diese erste Ecke, glücklich das Tor, aber letztendlich ging es dann halt in der ersten Halbzeit nicht direkt so weiter, aber ich glaube auch, dieses Tor dann kurz vor der Halbzeit, das 2:0, hat dann auch so die Moral bei Werder wieder ein bisschen rausgenommen. Und Leverkusen war halt wirklich einfach individuell sehr stark. Also ich glaube, da hatte jede Spielerin, vor allem finde ich Loreen Bender, da komme ich vielleicht später auch nochmal drauf zurück, hat wirklich über außen sehr, sehr viel Dampf gemacht, aber auch die Einwechslungen haben dann auch nochmal neue Ansätze gegeben und ja, über außen waren sie einfach wirklich sehr, sehr stark, fand ich. Da wiederum dann auf der anderen Seite Bremen sehr schwach. Das Zusammenspiel Dreier-Fünfer-Kette hat, fand ich, nicht gut funktioniert. Also da war sehr, sehr viel Platz auf den Außen. Die Innenverteidigerinnen standen sehr nah aneinander. Ich glaube, Leverkusen hat so ein wenig jetzt in die Rückrunde gefunden, sich stabilisiert, und ich glaube, das war auf allen Ebenen wirklich ein richtig gutes Spiel. Also von Leverkusen.
Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja, also das war wirklich schon interessant zu sehen. Also dieses 4-4-2 hat wieder unheimlich gut funktioniert. Sehr, sehr viel Druck über die rechte Seite mit Bender, aber auch Gonzalez hat ein gutes Spiel gemacht. Dann dieses Stürmerinnen-Duo zwischen Kehrer und Kramer oder Kehrer und Kramer. Es wird ja, jeder spricht es ein bisschen anders aus. Ich auch innerhalb eines Satzes zweimal anders. Ich habe während des Spiels darüber nachgedacht, ob es gerade eigentlich ein besseres Stürmerinnen-Duo gab. Also in der Hinrunde hätte man sicherlich noch Freigang an Yomi sehr gut entgegenstellen können, aber jetzt zumindest auf die letzten Spiele hingesehen, die haben eben einfach eine sehr gute Harmonie miteinander. Und was mir bei Leverkusen extrem gut gefällt inzwischen ist, man schafft es eigentlich immer gut ins Angriffsdrittel zu kommen und da gibt es dann auch natürlich Ausschuss, Fehlpässe, Dribblings, die nicht funktionieren, ist ja klar, ist ja auch schwierig, weil da stehen besonders viele Gegnerinnen, aber was sie in diesem Spiel sehr gut gemacht haben, war das Nachrücken in den Strafraum. Also was Werder Bremen oft die Probleme bereitet hat, waren gar nicht immer die ersten Aktionen, sondern oft die zweiten Aktionen. Der zweite Ball, den sich Leverkusen sichert, die Spielerin, die im Rückraum nochmal auftaucht oder eben jemand, die wie eben Bender vor dem 3:0, die aus dem Raum zentral vor dem Strafraum in den Strafraum reindribbelt und dann aber noch die Übersicht hat, nicht selbst abzuschließen, sondern querzulegen. Und das ist eine Abgeklärtheit, die schon... Also die sieht man gar nicht so häufig in der Liga. Man könnte auch, wenn man will, sagen, das machen Spitzenteams so. Zumindest in dem Spiel stimmt das definitiv, wie Leverkusen das gemacht hat. Und das würde nämlich dann auch dafür sorgen, dass ich dann das, was bei Werder passiert ist, ein bisschen milder behandelt würde. Weil ich hatte den Eindruck, dass das so der Perfect Storm für Leverkusen war. Da kam alles im Positiven zusammen und dann sind sie auch immer stärker geworden. Also sie haben ein fantastisches Spiel gemacht. Und dementsprechend wurde es für Werder, das sowieso schon so ein bisschen wackelig angereist ist, dann auch noch Brandenburg so früh verliert, mit Lina Hauseke eine Spielerin auf dem Feld hat, die wieder so ein bisschen reinfinden muss. Das hast du auch deutlich gemerkt, finde ich. Also das leitet jetzt so ein bisschen über zu meinem Blick auf Werder. Das war ein schlechtes Spiel, ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Man kann sich auch Sorgen machen jetzt mit Blick auf den DFB-Pokal, aber auch dieses Spiel ist noch ein bisschen in der Ferne. Man kann sich auch genau da rehabilitieren. Wenn die da gewinnen und ins Pokalfinale einziehen, wird niemand mehr über das 0:6 sprechen. Das ist auch eine große Chance. Aber gerade weil Leverkusen so stark war, war mein Blick auf Werder dann relativ milde nach dem Spiel, dass ich mir dachte, ach, was hätten sie machen sollen? Wahrscheinlich an dem Tag hätten sehr viele gegen Leverkusen verloren.
Ja, das habe ich tatsächlich ähnlich gesehen, weil ich habe auch die ganze Zeit gedacht, also vor allem so die erste Halbzeit, dass das gar nicht unbedingt wirklich so, so schlecht war. Klar, sie hatten jetzt nicht viele, viele Highlights und nicht viele, viele Chancen an sich, aber sie standen jetzt auch nicht defensiv so schlecht. Es war wirklich, wie du meintest, die zweiten Bälle, die wirklich immer von Leverkusen wieder gewonnen wurden. Und was ich da vielleicht auch nochmal sagen wollte, ich finde, Leverkusen kontrolliert mittlerweile so Spiele recht gut. Also sie haben gar nicht so viele Chancen vielleicht gehabt in der ersten Halbzeit, außer so die Tore. Aber an sich haben sie es wirklich gut runtergespielt und das Mittelfeld fand ich auch wirklich stark. Und Bremen, ja, ich glaube, da kam irgendwie so eins nach dem anderen, was dann irgendwie schiefgelaufen ist. Direkt Nesterova, das ist dann ja auch ein unglücklicher Start, wenn du jetzt gerade als Vertretung aufläufst. Ich glaube, das hat alles nicht dazu beigetragen, dass das Selbstbewusstsein gesteigert wurde während des Spiels. Und dann waren das ja auch wirklich meistens irgendwie Distanzschüsse oder wirklich gut herausgespielte Tore, die so unbedingt nicht fallen müssen. Also ich glaube, das Spiel sollte Werder wirklich am liebsten schnell abhaken und dann mit Blick auf den DFB-Pokal ja mit frischem Kopf reingehen, weil ja, die Saison an sich ist ja gar nicht schlecht, in der Liga auch.
Ja, also es kann auch Werder nichts passieren. Man ist in der komfortableren Version als Essen, also 23 Punkte, das ist völlig in Ordnung. Bei Bremen hatte ich jetzt schon häufiger den Gedanken, ob hier, also Leverkusen, wenn man sich anguckt, was hat Leverkusen gemacht, um aus dem Ballbesitz, den man auch schon im letzten Jahr hatte, im Vergleich zu diesem Jahr aus dem Ballbesitz dann auch viele Tore und viele Torchancen und eben eine Kontrolle zu machen, die auch Torgefahr ausstrahlt, dann hatte das eben viel mit der Umstellung von Dreierkette auf Viererkette zu tun, weil man jetzt eben eine ganz andere Raumaufteilung hat und ein bisschen mutiger ehrlicherweise ist. Im Zweifel bolzen die das Ding jetzt ins Angriffsdrittel und gewinnen da dann den zweiten Ball, so wie du es ja auch beschrieben hast. Und bei Werder hatte ich jetzt schon in ein paar Spielen ähnlichen Gedanken, dass die Dreierkette jetzt gar nicht mehr so gut funktioniert, seitdem Lürsen fehlt und auch auf der anderen Seite so die klare Schienenspielerin. Und man hat zwar den Vorteil, dass man mehr Spielerinnen hat, um den Strafraum zu verteidigen, und das braucht man, weil die Gegnerinnen kommen meistens ganz gut in den Bremer Strafraum. Aber so wirklich gut ist es im Spielaufbau zum Beispiel auch nicht dadurch. Und man verfällt auch eher in so eine Passivität. Also ich fand es schon interessant zu sehen, dass auch beim Stand von 0:2 Werder im 5-2-3 war es meistens, manchmal auch 5-3-2, aber das ist ja dann eher ein Detail. Aber sie standen vor allem in der eigenen Hälfte. Sie haben gewartet, bis Leverkusen kommt. Und das ist verständlich. Das passiert auch, wenn ein Spielverlauf so ist, wie er ist. Und vielleicht kannst du auch Leverkusen dann mal auskontern. Aber eigentlich ist es ja total irre, bei 0:2 so passiv im Abwehrpressing zu stehen und die Gegnerinnen erstmal kommen zu lassen. Und ich glaube, ein bisschen mehr Aktivität wäre eigentlich näher an dem, was viele Spielerinnen können bei Werder. Deswegen bin ich gespannt, ob man da wieder reinfindet. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das in der Saison noch klappt. Auch da haben wir ja aber auch einen Trainerwechsel mit Thomas Horsch nach der Saison. Also ich bin gespannt. Es war kein schöner Nachmittag, nicht so schlimm, wie das Ergebnis sich liest. Aber im Grunde gucken jetzt eh alle schon auf den HSV, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Schauen wir mal. Vielleicht könnte man, mein Gott, wie schön das wäre, wenn sie Thomas Horsch mit dem DFB-Pokal verabschieden, oder? Also da kriegt man ja als Nicht-Bremen-Fan Gänsehaut.
Ja, Ja, ich freue mich. Also ich bin tatsächlich beim Spiel jetzt beim Nordderby. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gespannt, ob das Bremen wirklich jetzt so schnell aus dem Kopf bekommt. Weil ich glaube, es war jetzt auch wirklich die höchste Saisonniederlage. Also das direkt vor so einem Highlight ist natürlich irgendwie schwierig im Kopf. Aber ich denke schon, dass man gegen den HSV ja auf jeden Fall Favorit ist. Und mal schauen. Man kann mit einem Spiel direkt die ganze Saison irgendwie vergolden.
Das ist wirklich so. Und ich weiß nicht, ich habe die zweite Liga immer nur ganz am Rand im Blick. Ich schaffe das einfach kapazitär nicht. Aber habt ihr beide einen Eindruck davon, wie es für den HSV läuft? Also ich sehe in der Tabelle, dass man schon abreißen lassen musste zu Club und Union. Also da schon deutlich dahinter ist. Aber aktuell mit Meppen und Bochum sich um den dritten Platz streitet. Und da hat man jetzt das wichtige Spiel gewonnen. Also der HSV kommt so aus einer anderen Gefühlslage heraus in dieses Spiel. Weißt du, kannst du mir mehr sagen zum HSV?
Also ich habe jetzt nicht viele Spiele gesehen und ich glaube, dass der DFB-Pokal da schon so ein bisschen so ein kleiner Flow war, in den sie sich dann reingespielt haben von Spiel zu Spiel, auch mit dem Publikum dann. Ich glaube, die Entwicklung ist als Club mit der Frauenmannschaft wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass man da tendenziell in der Entwicklung irgendwann Richtung erste Liga schauen kann. Die Saison habe ich jetzt tatsächlich nicht so genau im Blick, dass ich da sagen kann, wie weit man wirklich entfernt ist. Ja, ich weiß nicht, Adriana, ob du da noch einen anderen Einblick hast.
Ja, ich hab leider so gut wie gar nichts von Hamburg gesehen, also nur die Highlights aus dem DFB-Pokal, deswegen kann ich da leider auch nicht viel dazu sagen.
Sorry, ich habe euch da jetzt ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Man muss ja aber auch dazu sagen, selbst wenn man sich Highlights aus der zweiten Liga anguckt, also jetzt nicht DFB-Pokal, was sieht man dann da? Also ehrlicherweise ist die Verpackung davon so schlecht, dass ich schon allein deshalb oft nicht reingucke, weil wenn ich schon allein andere Spielfelder auf dem Spielfeld eingezeichnet sind, dann wird es ein bisschen anstrengend.
Das sind dann schöne Drohnenbilder, ja.
Ja, sehr schöne Drohnenbilder. Oder halt gab es jetzt beim Spiel Bayern gegen Union, also zweites Team der Bayern gegen Union, ist 2-2 ausgegangen. Da hat mal wieder die künstlich gesteuerte, automatisiert gesteuerte Kamera hat den Schwenk nicht schnell genug hinbekommen bei einer Szene. Ja, dann wird es auch schwierig, das zu verfolgen. Aber was wir auf jeden Fall verfolgen werden, ist natürlich dieses DFB-Pokalspiel. Danach geht es weiter für Werder Bremen im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Stimmung könnte dann sehr, sehr unterschiedlich sein. Für Leverkusen kommt ein hochinteressantes Spiel jetzt dann nach der DFB-Pokalpause, nämlich auswärts beim FC Bayern. So wie Leverkusen drauf ist, ja, es ist auswärts, aber vielleicht könnte man da dem FC Bayern ein Beinchen stellen und vielleicht wird es ja dann doch nochmal spannend. Ich gebe zu, es ist viel Konjunktiv, aber komplett undenkbar ist es auch nicht. Undenkbar ist es auch nicht gewesen für Jena, sein Heimspiel gegen RB Leipzig zu gewinnen. Ganz im Gegenteil, es sah eine ganze Weile danach aus. In der ersten Hälfte, da passiert noch wenig, aber in der 50. Minute, da geht Jena in Führung. Jaron kann zentral auf die Kette zudribbeln, sie lupft den Ball toll in den Strafraum, Juckel bekommt den Ball an den Oberarm, also man kann es sich ganz genau sehen. Landenberger hört auf zu spielen und reklamiert, das war eine falsche Entscheidung, denn Juckel lenkt den Ball zu Gentile ab, die durch die Beine von Elvira Herzog zum 1:0 trifft. Und danach verhindert genau Jena Herzog mehrmals das 0:2. Jena hat weitere Chancen und dass man die nicht genutzt hat, das rächt sich dann in der 72. Minute. Schimmer legt den Ball im Strafraum an Mummert vorbei und wird von ihr gefoult. Nadine Westerhoff entscheidet zu Recht auf Strafstoß. Ist insofern eine bittere Szene, weil Mummert bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht hatte, aber in der Szene war sie eindeutig zu spät dran und sie bietet Schimmer auch diesen Strafstoß quasi auf dem Tablett an. Theo Hoffmann tritt an und verwandelt zum 1:1 und Adriana, das ist dann am Ende auch der Endstand dieses Spiels. Wenn man auf so Metriken wie die Expected Goals guckt, dann ist es auch exakt das, was dieses Spiel verdient gehabt hätte. Von der Dynamik her hat sich's aber anders angefühlt. Also was würdest du sagen? War das Pech für Jena, dass man dieses Spiel nicht gewinnen konnte?
Ich sag's mal so, wenn sie vorher dieses Ergebnis angeboten bekommen hätten, hätten sie es mit Sicherheit genommen, aber nach dem Spielverlauf her fühlt sich's fast so an, als hätte man also auf jeden Fall gewinnen können, sagen wir es so. Ich fand, beide Aufsteiger haben sich an dem Spieltag gut präsentiert und gerade Jena von Beginn an auch sehr gut. Speziell in den ersten 5 Minuten haben sie ja auch sehr hoch gepresst gleich. Ja, auch versucht vielleicht dadurch Leipzig nicht ins Spiel kommen zu lassen in den ersten Minuten und auszunutzen, dass sie eben vielleicht dann noch ein bisschen ungeordnet stehen. Ich finde, es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie ein bisschen Selbstvertrauen dadurch tanken konnten, haben sich ein bisschen zurückgezogen, aber trotzdem geschafft, schon im Spielaufbau von Leipzig Bälle zu erobern und sind da extrem aggressiv auch reingegangen. Da hat man schon das Gefühl gehabt, dass Leipzig da ein bisschen überrascht war in einigen Situationen und sich eben schwer getan hat, ins Spiel zu finden. Deswegen, auch wenn Leipzig die ersten Chancen hatte, Jena, glaube ich, erst in der 20. Minute, um die 20. Minute rum den ersten eigenen Torschuss, hatte man trotzdem nicht das Gefühl, dass Leipzig das Spiel bestimmt hat. Und dann kamen auch eben einige gute Möglichkeiten für Jena. Ich fand gerade Reuter war da extrem aktiv, die auch viele Chancen hatte, ein bisschen vielleicht beim Abschluss ein bisschen zu überhastet, was man sicher noch ein bisschen besser machen könnte. Aber dadurch, dass sie auch in der 51. Minute sich dann mit ein bisschen Glück, muss man auch sagen, das Tor geschossen haben, was war an der Stelle, fand ich auch verdient. Hervorheben würde ich da auch nochmal wie das entstanden ist, eben auch diesen Superheber-Chip von Jaron. Also das war, besser hättest du den Ball nicht spielen können. Und ich glaube, da ist auch einfach extremer Motivationsschub nochmal durch die Mannschaft gegangen. Hat auch gesehen, dass sie dann nochmal Druck gemacht haben, hatten Chancen. Umso bitterer war es auch hier wieder, dass es ein Elfmeter war, der dann das Unentschieden gebracht hat. Und auch wieder, man muss sagen, auch wieder unnötig, wie das dann passiert ist. Mummert war da auch wieder deutlich zu spät, einfach gegen Schimmer ran. Und deswegen fühlt sich's am Schluss doch irgendwie ein bisschen auch wie 2 verlorene Punkte an, anstatt ein gewonnener, auch wenn dieser eine Punkt eventuell noch sehr wichtig werden könnte.
Mhm. Denn damit ist man jetzt 3 vor der Turbine. Das heißt, selbst wenn man das direkte Duell verlieren würde, dann hat man aktuell die um 20 Tore bessere Tordifferenz. Also da macht eben dann wirklich dieser eine Punkt einen großen Unterschied tatsächlich. Also es gab schon 2 Torschüsse vor der 20. Minute. Es war diese Doppelchance von Jaron in der 2. Minute. Ah. Aber große, große Torschance war das jetzt auch nicht. Ich fand Jena wirklich faszinierend. Das war wieder ein Mix aus allem. Also was gut funktioniert hat bei Jena war das, was du schon angesprochen hast. Plus eben, man hat es eigentlich ganz gut geschafft, Leipzig auf die Flügel zu drängen und da sehr, sehr gut hinzuschieben. Also man hat ja eine gute Kameraperspektive bei Jena Heimspielen. Deswegen kann man das alles ein bisschen besser analysieren. Und mit wie vielen Spielern auf wie wenig Raum Jena die Flügel zugestellt hat und dann eben die Passwege von dort weg zugestellt hat. Das war einfach wirklich sehr, sehr gut. Und weil Leipzig große Probleme mit dem Spieltempo hatte, also sprich das eigene Spieltempo war zu langsam, hat es Jena auch eigentlich fast in allen Situationen geschafft, gut hinzuschieben und dann da wenig entstehen zu lassen. Deswegen war es auch dann vor allem in der ersten Hälfte ein relativ ereignisloses Spiel. Was aber auch da war bei Jena, war, dass sie immer mal wieder mit zum Teil schlimmen Fehlern Leipzig eingeladen haben zu Chancen. Also das gab es auch, aber Leipzig war nicht in der Lage, das zu nutzen. Das hatte mit Mariella El-Sharif zu tun, die wieder sehr gut pariert hat. Vielleicht hätte Mummert einfach es drauf ankommen lassen sollen und Schimmer schießen lassen sollen, statt des Strafstoßes, den sie da verursacht hat. Wahrscheinlich hätte El-Sharif gehalten, aber natürlich, klar, das ist jetzt eher ein Gag im Konjunktiv. Aber das war eben auch da bei Jena. Plus eben dann, und das hat mir aber sehr gut gefallen, weil das hat ja oft in anderen Spielen gefehlt. Jena hat immer schon relativ gut verteidigt, Jena hat aber auch relativ in jedem Spiel individuelle Fehler gemacht und so kamen Gegnerinnen zu Torchancen. Was aber oft gefehlt hat, war eben die Entlastung und waren eben die Offensivaktionen. Und das war viel, viel besser in dem Spiel. Du hast es ja auch schon angesprochen, Melina Reuter hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch Julewitsch so 2-3 Mal, Julewitsch sowieso wieder gegen den Ball Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Sie mussten sich ein bisschen was einfallen lassen. Was machen wir, wenn Fudala und Hoffmann, wenn die entgegenkommen im Spielaufbau? Und oft, nicht immer, aber oft war es Julevic, die dann einfach die Spielerin aufgenommen hat und dann war sie zugestellt. Manchmal ist auch jemand aus der Kette mit, dann hat sie versucht aufzufüllen. Das war insgesamt sehr rund bei Jena und vielleicht robben die sich so langsam an Erstliganiveau dran. Ob sie dann drinbleiben oder nicht, das wird eventuell tatsächlich nur in diesem einen Spiel gegen Turbine Potsdam hängen, am Rückspiel jetzt. Das werden wir dann sehen. Aber ich habe schon den Eindruck, da eine Entwicklung zu sehen. Und das finde ich sehr mutmachend, weil Jena ja insgesamt trotzdem noch deutlich unterlegen ist in allen Spielen eigentlich. Also 5 Tore sind halt immer noch viel zu wenig, um irgendwie kompetitiv zu sein. So ehrlich muss man sein, auch wenn es halt eventuell zum Klassenerhalt reicht in diesem Jahr. Aber das finde ich, ich hoffe, dass das ein Trend ist, dass wir jetzt mehr sehen, dass man es auch immer wieder schafft, offensiv die berühmten Nadelstiche zu setzen und dann ist es schon das Best-Case-Szenario eigentlich für die Saison. Und auf Leipziger Seite bin ich ehrlicherweise genauso ratlos wie noch vor ein paar Wochen. Leipzig macht manche Dinge gut. Leipzig hat auch zum Teil sehr, sehr gute Spielerinnen, die immer den Unterschied machen können. Aber gleichzeitig spielt Leipzig auch manchmal, spielt Leipzig einfach nicht. Dementsprechend würde ich sagen, also in dem Spiel hat man das Zentrum fast aufgegeben in weiten Teilen des Spiels. Klar, Jena wollte das auch, hat es herbeigeführt. Aber was ist denn dein Eindruck von Raba?
Also was du angesprochen hast, auf jeden Fall, Leipzig spielt ja normal sehr gerne vertikal durch die Mitte, sichert vorne dann die Bälle über Hoffmann, hat dann vielleicht Fudala, die dann beim Weitschuss mit ihrem linken Fuß auspackt. Aber ich finde, da hat so ein bisschen auch der Zug gefehlt. Es waren ja auch, sie hatten durchaus Chancen. Also ich denke da an Fudala, die dann im Strafraum in der 34. Minute zum Schuss kommt oder auch in der 67. Kadowaki, die eingewechselt wurde und finde ich dann nochmal ordentlich Schwung reingebracht hat, aber eben nicht Zug zum Tor direkt. Und da, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie so das Zielgerichtete gefehlt bei Leipzig. Also ich finde, mit am meisten rausgestochen ist vielleicht noch Marleen Schimmer, die, finde ich, immer wieder Wege gemacht hat, auch über die Seite dann Tempo gebracht hat, Räume eröffnet hat. Also die ist mir da besonders aufgefallen. Umso mehr hat es mich am Schluss auch ein bisschen gewundert, dass dann Schimmer und Fudala rausgenommen wurden, kurz vor Schluss, dass da nicht vielleicht doch noch irgendwie auf das Siegtor gegangen wird. Aber ja, irgendwie hat mir bei Leipzig das gewisse Etwas gefehlt, dass dieser unbedingte Wille, auch das Tor zu schießen.
Ja, Dringlichkeit ist so ein Thema, das man oft bei Leipzig hat in dieser Saison, was seltsam ist, weil das soll ja nicht bedeuten, dass die Spielerinnen diese Dringlichkeit nicht hätten. Im Gegenteil, das siehst du ja an, gibt eigentlich kaum ein Leipzig-Spiel ohne so eine kleine Rüdelchenbildung, sage ich jetzt mal. Also egal, ob das Jenny Hipp oder andere Spielerinnen sind, irgendjemand legt sich immer irgendwann mit einer Gegenspielerin an, aber so, dass es noch im Rahmen ist und mit gelben Karten zu klären. Und das spricht ja schon, auf der einen Seite kann es für Frust sprechen, aber ich glaube eben auch, es spricht eigentlich schon für diesen inneren Antrieb. Die wollen in dieser Saison noch was reißen, auch wenn logischerweise in der Tabelle nichts mehr zu gewinnen ist. Aber man ja trotzdem sehr, sehr gut dasteht mit 26 Punkten. Also ich glaube schon eben diese intrinsische Motivation zu sehen. Aber ich kann es mir auch nicht erklären, warum es sich spielerisch so selten zeigt. Vielleicht ist da die Spielanlage nicht so gut. Vielleicht fehlt da tatsächlich eine Transition Player, nennt man es im Englischen, also eine Übergangsspielerin, die es eben tatsächlich schafft, im Mittelfeld den Ball ins Angriffsdrittel zu bringen, so dass er dort auch ankommt. Also sie kommen eigentlich immer ganz gut bis vors Angriffsdrittel oder manchmal auch ins Angriffsdrittel, aber wenn man sich bei dem Spiel mal nur die Pässe angeguckt hat, die sie im Angriffsdrittel gespielt haben, dann war die Qualität einfach viel zu schlecht, da war die Passquote nicht gut, die Pässe, die angekommen sind, waren die ungefährlichen auf die Flügel. Und eigentlich liegt alles da bei Leipzig, dass man das besser hinbekäme. Es will nur noch nicht so funktionieren. Ich bin gespannt, ob es da noch eine größere Veränderung gibt. Oder, also ich vermute in der Saison fast, es wird jetzt erstmal so bleiben und dann hängt es vielleicht an einer oder zwei Spielerinnen, die man dafür braucht. Ich meine, bei Frankfurt hat sich zum Beispiel auch viel verändert, dadurch, dass man Elisa Sens verpflichtet hat. Vielleicht,
ich gehe da auf jeden Fall auch mit diesem, dass sie häufig irgendwie, hat man das Gefühl, sie haben Plan A, aber vielleicht auch noch einen Plan B, aber dann keinen Plan C oder D, wie sie dann irgendwie mit gewissen Situationen umgehen. Und auch nochmal auf die 26 Punkte angesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punktestand, den sie letzte Saison über die ganze Saison erreicht haben. Also an der Stelle auf jeden Fall schon mal sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie besser sind als in der letzten Saison, also das Saisonziel erreicht haben. Also insgesamt muss man trotzdem sagen, dass sie eine deutliche Steigerung nochmal hingelegt haben zur letzten Saison. Aber gemessen an dem, was man weiß, was sie schon gebracht haben diese Saison, war das trotzdem noch unter den Erwartungen, sage ich mal.
Genau, aber das zeigt eben Jammern auf sehr hohem Niveau. Das muss natürlich eingeordnet werden. Ich meine, wir reden hier immer noch über einen Aufsteiger in seinem zweiten Jahr, das vermeintlich gefährliche zweite Jahr für Aufsteiger. Also, es ist nichts passiert in Leipzig, aber manchmal ist es auch ein Problem, dass nichts passiert. Es geht jetzt dann weiter gegen den SC Freiburg zu Hause am nächsten Spieltag und dann zu Hoffenheim. Für Jena wiederum, das eben jetzt bei 4 Punkten steht, damit 3 Punkte Vorsprung vor Turbine Potsdam hat, geht es dann in ein sehr, sehr interessantes Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Die wiederum stehen nur 3 Punkte vor Jena. Köln 7 Punkte, Jena 4 Punkte. Gleich werden wir auch noch über Köln sprechen. Und dann kommt eben dieses berühmt-berüchtigte Heimspiel gegen die Turbine aus Potsdam. Da könnte ein Sieg dann alles schon vorentscheiden. Aber jetzt warten wir erstmal ab, bis es dahin kommt. Erstmal das Auswärtsspiel in Köln mitnehmen. Denn auch die Kölnerinnen, die bieten etwas an. Zwar hat man jetzt sein erstes Tor erzielt im Auswärtsspiel bei der TSG aus Hoffenheim. Da man allerdings auch 5 kassiert hat, hat das nicht so viel geholfen. Allerdings wird dieses Spiel auch durch eine rote Karte eingetrübt. Aber kurz zum Spielfilm. 11. Minute. Lisanne Kau zieht aus 16 Metern mit links ab und trifft genau ins rechte Eck zum 1:0. Dieser Treffer fällt mehr oder weniger aus dem Nichts. Also angedeutet hat er sich nicht so wirklich. In der 14. Minute spielt sich dann allerdings Köln über Vogt toll aus dem Pressing von Hoffenheim heraus und Alina Bienz bekommt den Ball zentral, kann aufdrehen, sie passt auf Dora Zeller, die sich rustikal gegen Maya Hahn durchsetzt, würde ich jetzt mal sagen, und dann mit einem schönen Schuss, der aber auch etwas unvermittelt ist, zum 1:1 trifft. Also tatsächlich kann Köln auf diesen Rückstand reagieren und ausgleichen. Und dann kommt die 31. bzw. die 33. Minute. Es zieht sich ein bisschen, die mutmaßlich dieses Spiel vorentscheidet. Nach einer Flanke bringt Gerhard Cerci zu Fall und verursacht damit nicht nur einen Strafstoß, sondern sie sieht auch rot, weil es keinen Ballbezug bei diesem Foul gegeben haben soll. Ansonsten wäre es ja nach Doppelbestrafung nur noch eine gelbe Karte. Der Strafstoß ist in Ordnung, weil Cerci kommt zu Fall und es gibt auch eine Berührung, aber die war absolut nicht zielgerichtet auf Cerci. Deswegen halte ich persönlich rot für zu hart. Es ist insofern egal, weil es kann nicht mehr verändert werden und weil Kasaya den Ball so dermaßen in den rechten Winkel haut, dass auch kein Zweifel daran besteht, jetzt führt wieder Hoffenheim und Hoffenheim kann dann eben noch nachlegen. 37. Minute, Cerci will nach innen flanken und trifft ins Tor zum 3:1. Klar, sowas funktioniert dann auch an so einem Tag. Hoppe lenkt dann noch tollen Schuss von Diem über die Latte. Mikkelsen war nicht fit bei diesem Spiel, deswegen stand Hoppe im Tor. In der 48. Minute kann Imping einen Pass von Della Cao auf Cerci nicht sauber abfangen. Die nimmt den Ball an und trifft zum 4:1. Thiemer kommt nach einer schönen Aktion von Bienz zum Schuss. Also Köln hat weiter gespielt. Köln hat weiter auch nach vorne gespielt. Wird aber in der 74. Minute dann mit dem 1:5 bestraft. Fabien Dongos wird wunderbar freigespielt von Cerci und kann alleine vor Hoppe zum 5:1 einschießen. Und irgendwann dann wirkt es so, als einigen sich dann beide darauf, okay, gut, jetzt, es gibt noch eine Chance für Marie Steiner, die war noch gut, aber ansonsten trudelt das Spiel dann auf einem sehr hohen Niveau aus. Und es ist dann eben, Mira, ein sehr deutliches Ergebnis. Aber wir stehen eben vor dem Rätsel, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn es diese rote Karte nicht gegeben hätte? Was ist deine Einschätzung zur Leistung vom FC?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch die ganze Zeit gefragt, weil so die Anfangsphase, muss ich sagen, hat richtig Lust gemacht auf das Spiel. Also ich fand, das war ein munterer Beginn Und Köln hat das wirklich gar nicht schlecht gemacht. Ich fand, sie haben sehr, sehr hoch dann irgendwann angelaufen. Also sie waren oft mit 4, 5 Spielerinnen dann in der gegnerischen Hälfte. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass die TSG gar nicht so viele Räume hatte und sich dann schon am Anfang ein wenig schwer getan hat. Und ich glaube, dann durch die rote Karte ging das dann ja einfach personell nicht mehr so. Und dann mussten sie sich halt ein bisschen zurückfallen lassen. Und das hat dann in die Karten der TSG gespielt. Und die hatten dann halt einfach mehr Räume. Ich muss sagen, ich fand die rote Karte auch sehr hart, weil du eben meintest, dieser Ballbezug war nicht da. Also so wurde das ja ausgelegt. Ich meine, sie versucht ja eigentlich, also sie hat ja gar keine Intention, die Spielerin zu treffen, weil sie ja gar nicht weiß, dass sie kommt. Also ich weiß nicht, das war ja eigentlich der Versuch, den Ball zu spielen. Also war sehr, sehr unglücklich und sehr hart und hat das Spiel dann auch wirklich einfach klar entschieden. Ja, Kölner Entwicklung insgesamt, ja, jetzt das erste Tor unter Carlsson. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt die restliche Saison angehen und auch perspektivisch insgesamt, ob sie aus diesem ja geringen Teil der Tabelle vor diesen wirklich gefährdeten Plätzen, ob sie da irgendwie perspektivisch rauskommen irgendwann. Das frage ich mich wirklich, oder ob sie da halt einfach ein bisschen stecken bleiben, weil dann halt auch, wie gesagt, immer irgendwie Spielerinnen dann ja auch verkauft werden müssen oder dann halt an die höheren Vereine gehen. Ich bin gespannt, ob sie das nächste Saison insgesamt verbessern, aber das Spiel, ja, war dann halt einfach durch eine Situation mehr oder weniger wirklich entschieden.
Also ich finde, man kann im Kleinen schon Verbesserungen bei Köln sehen. Es wäre jetzt aber auch falsch, so zu tun, als hätte Hoffenheim dieses Spiel nicht verdient gewonnen. Und Hoffenheim hätte dieses Spiel mutmaßlich auch ohne die Überzahl gewonnen. Also über Hoffenheim werden wir ja auch gleich noch sprechen. Das ist jetzt natürlich nicht der Maßstab. Also Köln muss nicht in Hoffenheim mindestens einen Punkt mitnehmen. Aber das gehört eben auch noch zur Wahrheit mit dazu, dass du eine Entwicklung siehst, aber die Entwicklung scheint derzeit noch nicht zu reichen. Und mir geht's ähnlich wie dir. Ich werde noch nicht so ganz schlau. Es gibt manche Dinge, die gut funktionieren. Alina Bienz ist eine Offenbarung fürs Kölner Offensivspiel, muss man fast schon sagen. Also immer, wenn die in der Offensive an den Ball kommt, also in diesem Spiel, dann wurde es interessant. Es war eben nicht so häufig der Fall, weil Hoffenheim die Ballkontrolle hatte in diesem Spiel. Aber das hat gut funktioniert. Viele Dinge aber in der letzten Kette passen immer noch nicht. Also sowohl Anna Gerhardt, nicht nur wegen der roten Karte, sie hatte auch schon vorher schon Probleme, als auch Wiankowska auf der anderen Seite, waren manchmal einfach überfordert mit dem, was Hoffenheim da angeboten hat gegen sie. Wie gesagt, das ist auch schwierig. Also Ereleta Memeti hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gegen die sähen wir alle drei, wahrscheinlich ihr noch besser als ich, aus, aber es wäre für uns alle schwierig. Aber das ist eben so der Zustand vom FC, dass du sagen kannst, es gibt Schritte nach vorne, aber es ist noch weit davon entfernt, einen wirklichen Effekt auf Spiele zu haben, einen dauerhaften Effekt. Und wenn ich mir anhöre, was Britta Carlsson bei Nina im Podcast, also im Frauenfußball-Podcast, werde ich nochmal verlinken, gesagt hat, da meinte sie, es war eigentlich fast eher so ein Nebensatz, dass sie gesagt hat, naja, sie hat zum Beispiel die Spielerin gefragt, wer von euch hat denn das letzte Spiel unserer Gegnerinnen eigentlich sich mal angeguckt? Und das hat impliziert, dass sie das gesagt hat, dass das nichts besonders viele getan haben. Also sie meinte dann damit, ich muss hier quasi erstmal so ein bisschen Professionalität reinbringen. Ich will mich jetzt nicht an diesem einen Beispiel aufhängen, weil das ist nicht das allererste, was du tun musst als Spielerin. Aber ich glaube, das zeigt schon einfach, welcher Weg da noch zu gehen ist und wie weit vielleicht Köln dann doch noch weg ist, selbst wenn sie jetzt eine eigene Waschmaschine haben. Unser berühmtes Beispiel von vor 2 Jahren, immer wenn wir über den FC gesprochen haben. Und da könnte aber dann Britta Carlsson vielleicht genau die Richtige sein. Weil ich glaube, dass sie da auch mit der nötigen Konsequenz dann auch entscheidet, an welchen Stellen müssen wir jetzt sofort was tun und an welchen Stellen muss ich vielleicht nochmal ein Auge zudrücken, weil ich hätte es zwar gerne anders, aber man muss eben einen Schritt nach dem anderen gehen und sicherlich hat sie da jetzt auch nicht personell und finanziell komplett freie Hand, wie sollte es auch sein beim FC. Aber da bin ich gespannt drauf.
Ich glaube auch. Also ich bin da wirklich auch sehr gespannt perspektivisch Richtung neue Saison, wenn sie dann auch die Saisonvorbereitung hat, weil ich glaube auch, dass einfach so, ich finde, sie hat so eine Autorität irgendwie und bei vielen jungen Spielerinnen macht das schon einfach was, glaube ich. Ja, und mit ihrer Erfahrung, ich bin gespannt, was sie spielerisch umsetzen will Richtung neue Saison, ob sie da irgendwie, ja, also das Spiel wurde ja jetzt ein bisschen gespiegelt. Das haben sie ja, die TSG im 4-4-2, glaube ich, war das gespiegelt. Mhm. Ob sie da nochmal versuchen, ein eigenes Spiel mehr reinzubringen. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Projekt, aber ich sehe sie auch ein wenig gefangen in dieser Region, die ich eben so ein bisschen beschrieben habe.
Da ist es ja auch schwierig, rauszukommen. Wer ist allerdings rausgekommen, rausgeschafft hat, nicht aus dieser Region, aber auch aus einer schlechten Phase, das ist die TSG. Und das jetzt auch wirklich mit Nachdruck, muss man sagen. Also die jüngeren Ergebnisse, die sind einfach sehr, sehr gut. Hoffenheim hat Wolfsburg besiegt im DFB-Pokal, Hoffenheim hat Leverkusen besiegt. Und jetzt eben hat man es auch geschafft, hier diesen klaren Sieg gegen Köln einzufahren. Deswegen ist man jetzt wieder in den, fast schon in den alten Regionen angelangt. Also 27 Punkte, Rang 6 für Hoffenheim und vor allem ja auch ein sehr spielfreudiges Spiel, was man jetzt gegen Köln zumindest gesehen hat. Also wie haben dir denn die Hoffenheimerinnen gefallen?
Die haben mir wirklich spielerisch, was so auch die Kombination zwischen einzelnen Spielerinnen angeht, ja, Cerci dann natürlich so ein bisschen im Zentrum, dann vor allem auch bei den Toren, aber insgesamt hat mir das sehr gut gefallen. Und was mir aufgefallen ist, so, wenn du dir nochmal die Jubel nach den Toren anguckst, mhm. Ich finde, das wirkt wie eine richtig gute Teamdynamik, dass sich da irgendwie jeder für jeden freut. Ich glaube auch, dass, ja, jetzt mit Hinblick auf den DFB-Pokal gegen die Bayern, das dann auch nochmal interessant wird, wie die das machen. Aber insgesamt fand ich es, klar, sie mussten das Spiel dominieren nach der roten Karte, aber haben sie dann auch wirklich. Und sie haben nicht nur verwaltet, sondern sind wirklich weiter auf dem Gas geblieben. Genau, also ich fand insgesamt wirklich ein sehr gutes Spiel. Casalla auch nochmal irgendwie hervorheben, ich glaube, 5. Tor als Verteidigerin. Das fand ich wirklich auch bemerkenswert. Und auch die Einwechslungen haben auch wirklich gezogen. Also insgesamt fand ich das wirklich gut.
Mhm. Ich meine, es ist noch nicht alles eitel Sonnenschein bei Hoffenheim. In Gleichzahl hatte man schon Probleme im Spielaufbau, die wir schon kennen von Hoffenheim, aber es wurde immer besser. Ich fand es total interessant zu sehen, wie Hahn die Jansens-Rolle interpretiert. Also keine von beiden wurde geboren, um Rechtsverteidigerin zu spielen. Beide machen es jetzt aber bei Hoffenheim und beide machen es so leicht unterschiedlich. Ich finde, dass Hahn die Balance ein bisschen besser gefunden hat. Also Jansens hat manchmal ein bisschen zu sehr den Drang nach vorne und deswegen ist dann ihre Seite im Umschalten offen für die Gegnerinnen. Das fand ich bei Maya Hahn besser. Dafür hat sie mir aber manchmal auch gefehlt. Also in Überzahl war es dann viel, viel besser, weil dann konnte sie einfach immer hoch bleiben, weil da war eigentlich im Grunde nichts mehr zu befürchten. Da haben ja auch die Innenverteidigerin in die gegnerische Hälfte reinschieben können, weil dann eben Köln logischerweise relativ tief stehen musste. Aber das war noch so ein Detail, wo ich glaube, es könnte sich lohnen, in den nächsten Wochen ein bisschen drauf zu gucken. Und dann ist es ja bei Hoffenheim eigentlich, wie wir es, ähnlich wie wir es vorhin bei Werder auch schon besprochen haben, nur eben unter komplett anderen Vorzeichen, weil man jetzt eben sein Ligaspiel gewinnen konnte. Also was zählt, ist vor allem jetzt das DFB-Pokal-Halbfinale. Ist mit Bayern auswärts natürlich das Schwierigste losgeworden. Aber unmöglich ist es nicht. Bayern zwischen den beiden Champions-League-Spielen. Also ich bin auch gespannt auf dieses Spiel und wie Hoffenheim dann weiter durch die Saison kommt. Nach dem DFB-Pokal geht es dann weiter zur Turbine aus Potsdam für die Hoffenheimerinnen und für den ersten FC Köln geht es dann ins Spiel, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, gegen Jena. Sehr, sehr wichtig, sollte man da nicht verlieren, dann hat man Ruhe, auch wenn es rechnerisch dann noch immer noch möglich ist abzusteigen, aber ich glaube, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen. Und ist durch mit dieser Saison. Und fast durch sind wir auch mit dieser Sendung. Wir wollen jetzt nur noch unsere Spieltags-Awards verleihen. Jeder für sich seine MVP, seine Unsung Heroin und seinen Moment des Spieltags. Adriane, wenn du magst, dann darfst du gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP geworden?
Sehr gerne. Meine MVP ist Pernilla Harder. Ich glaube, ja, insgesamt relativ selbsterklärend. Sie waren allen drei Toren von Bayern im Topspiel maßgeblich beteiligt. Wir haben vorher schon gesagt, wie schwer sie einfach für Verteidigerinnen zu verteidigen ist, dadurch, dass sie, ja, wie hast du es gesagt, wie ein bisschen so wie ein Schwamm ist, wie eine
Stück
oder wie
Seife,
ich weiß gar nicht, wie ein Stück
Schwamm
Seife.
Kann man besser packen.
Schwamm drüber. Ja, genau, also ich finde, das war also ich meine, sie hat schon mehrmals diese Saison gezeigt, wie stark sie immer noch ist und das auch in diesem Spiel wieder unter Beweis gestellt. Deswegen, finde ich, hat sie das verdient.
Mhm. Da kann man wenig gegen sagen. Mira, wer ist deine MVP geworden?
Ja, ich kann da leider auch nicht viel gegen sagen, weil ich habe überlegt, ich hatte mehrere Spielerinnen auf dem Zettel, aber ich finde, das ist eigentlich wirklich, wenn du ein Topspiel, 2 Tore und 1 Vorlage machst, dann bist du einfach MVP des Spieltags, finde ich. Und auch so ein bisschen insgeheim bei mir. Ich muss sagen, ich bin mit ihr immer ein bisschen hart gewesen. Also ich war sehr, sehr skeptisch beim Wechsel damals und fand, dass auch am Anfang das immer so ein bisschen wirkte, als ob sie noch so ein bisschen Fremdkörper in der Mannschaft war. Und so ein bisschen, was ja ihr oft unterstellt wird, dass sie so ihr eigenes Ego oftmals irgendwie, in den Vordergrund stellt. Und das, finde ich, ist diese Saison halt wirklich gar nicht so. Und mich hat sie bei diesem Spiel auch wirklich überzeugt. Vor allem, ja, ohne Schüller dann vorne drin, dass sie dann wirklich immer genau da stand, wo dann halt typischerweise eine Stürmerin stehen muss bei den Toren. Deswegen kam ich auch an ihr nicht vorbei.
Ja, ich habe da neulich drüber nachgedacht, warum Pernille Harder auch spielerisch jetzt einfach diese Rolle beim FC Bayern spielt. Und es klingt total hart, aber ich glaube, Lina Magul musste den FC Bayern verlassen, damit Harder in diese Lücke flutschen kann als Stück Seife. Also es hätte sie vielleicht auch so gemacht, vielleicht ist Lina Magul auch deshalb gegangen, will jetzt da auch nicht wieder olle Kamellen aufwärmen. Aber im Grunde füllt sie die Rolle aus, die vorher Lina Magul oft hatte, nämlich sei so ein Free-Floater im Offensivdrittel, mach Bälle fest, gewinn Dribblings, zieh in den Strafraum, sei einfach unangenehm für die Gegnerinnen. Und das macht jetzt Pernille Harder und eben auch in diesem Spiel. Und dementsprechend, ja, gut, dann haben wir eben eine gemeinsame MVP. Das ist schön, weil dann ist ja Lorin Bender für mich noch frei. Ich dachte schon vorhin nach dem, was du gesagt hast, die kommt bei dir vor. Das ist meine MVP. Wir haben sie vorhin schon vorgehoben, hat ein fantastisches Spiel gemacht, wurde dann früh ausgewechselt, durfte noch in der Sonne über Leverkusen sitzen auf der Ersatzbank. Also ich glaube, die hatte einfach einen ganz fantastischen Nachmittag, sah zumindest von außen so aus. Und meine MVP dieses Spieltags. Adriana, wer ist denn deine Unsung Heroine geworden?
Meine Unsung Heroine ist Mariela El-Sherif, Torhüterin von Jena. Weil wir haben darüber gesprochen, Jena, sehr gute Abwehrarbeit, aber das, was dann eben durchgekommen ist, hat El-Sherif irgendwie noch da rausholen können, was auch nicht immer einfach war bei den Bodenbedingungen im Stadion von Jena. Genau, das Einzige, wo sie eben da mal hinter sich greifen musste, war eben dieser Elfmeter, der aber ich glaube, so einen kann man dann auch mal reinlassen. Also trotzdem finde ich meine Unsung Heroine.
Mhm. Sehr schöne Wahl. Mira, wenn du jetzt auch Mariela El-Sherif hast, dann werde ich misstrauisch.
Nee, aber ich habe jetzt hier tatsächlich dann Bender genommen, weil, wie du schon meintest, ich hatte sie auch für meinen MVP auf der Liste, aber dann dachte ich, ich nehme lieber Harder und sie ist dann ja schon noch eher unbesungen mit ihren 19 Jahren, obwohl sie ja jetzt die Fritz-Walter-Medaille gewonnen hat, aber so insgesamt. Und ich muss schon sagen, also nochmal eine Empfehlung für alle, die das nicht gesehen haben, diese Vorlage zum 3-0, also nicht nur diese Drehung an sich, sondern dann auch noch die freie Frau zu sehen und diesen Pass so zu spielen. Also ich glaube, an ihr werden wir noch wirklich viel Spaß haben und deswegen habe ich sie in dieser Kategorie dann genommen.
Sehr, sehr schön. Dann bleibt noch meine Unsung Heroine frei. Ich nominiere Melina Reuter. Wir haben sie vorhin schon ein bisschen besungen, deswegen muss ich es jetzt hier nicht nochmal ausführen. Aber das war eben Teil eines schönen Spieltags, wie ich finde, dass man auch bei den Teams, die qua ihrer Struktur eigentlich immer unterlegen sind in allen Spielen, nämlich Turbine und Jena. Bei beiden hat man eben Dinge gesehen, an denen man sich erfreuen konnte und die einem die Hoffnung gegeben haben, dass es eben vielleicht dann doch mal passiert, hier ein Punktgewinn oder vielleicht noch mehr. Und Melina Reuter war da ein ganz wichtiger Teil von, deswegen meine Unsung Heroine dieses Spieltags. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Adriana, was ist es bei dir geworden?
Ich glaube, es könnte einer sein, der den mindestens einer von euch auch hat, nämlich die Schlussphase in Freiburg, beziehungsweise dann das 3-2 für Freiburg, weil ich das einfach überhaupt nicht erwartet hätte, dass das Spiel sich noch so drehen kann, nach dem vorherigen Spielverlauf. Und das hat mich ja irgendwie auch ein bisschen positiv überrascht, dass da noch so viel passiert ist in dem Spiel. Auch wenn es den den Kampf um die Meisterschaft leider ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass es noch extrem spannend wird, sage ich mal.
Also die hat uns ja sichtlich mitgenommen. Wir haben uns ja noch alle, also mit Ruhepuls hatten wir alle nicht, als diese Sendung hier begonnen hat oder zumindest das Vorgespräch dazu. Mira, was war dein Moment des Spieltags?
Auch hier konnte ich mich zunächst nicht entscheiden. Ich hatte mehrere Dinge auf dem Zettel, hatte kurz, wie gesagt, diesen Trick, den ich ja jetzt eben nochmal angesprochen hatte auf dem Zettel. Dann habe ich gedacht, diese Hitzigkeit des Top-Duells am Freitag, so diese kleine Rudelbildung da um Pop nach ihrem Foul, so ein bisschen als Symbolbild. Dann habe ich aber nochmal umgeschwungen und gedacht, es gab so viele schöne Tore an diesem Spieltag, fand ich, also viele Distanzschüsse. Und diese Bogenlampe von Selina Cerci zum 3:1, ich fand es sehr witzig, wie sie danach gejubelt hat. Sie hat noch hinterher geguckt und das fand ich einfach auch nochmal so als Symbolbild, wie schön es ist, dass sie jetzt eine Saison bislang, ich glaube, auf Holz verletzungsfrei sozusagen durchspielt, dann noch gegen ihren Ex-Club Köln. Ich fand, das war einfach nochmal so symbolisch, dass wir uns einfach jetzt wirklich auf sie konstant hoffentlich freuen können. Deswegen war das mein Moment des Spieltags.
Dann nehme ich als meinen Moment des Spieltags die Schweigeminute für Doris Fitschen. Also wir nehmen diese Folge an dem Wochenende auf, an dem bekannt geworden ist, dass sie im Alter von 56 Jahren gestorben ist. Am Sonntag hat das der DFB bekannt gegeben. Und ich weiß gar nicht, was ich alles sagen sollte. Gefühlt müsste ich jetzt allein eine halbe Stunde reden und könnte nur allein so alle Dinge, die ich mit Doris Fitschen verbinde, aufzählen. Für mich als jemand, der irgendwann in den 90ern über das Nationalteam zu den Frauen gekommen ist, war Doris Fitschen immer da. Also in irgendeiner Funktion war sie immer da. Sie war eben bei diesem ganz wichtigen Heimturnier 89. Ich weiß noch, das war eine meiner ersten Freundegeschichten, war über Heidi Mohr. Und da habe ich mit Gero Biesans noch telefoniert. Hätte ich auch im Nachhinein noch mal eine Sendung machen sollen. Das war auch sehr schade, auch leider schon von uns gegangen, wo er mir nur erzählt hat, wie sie eben noch am Tag vor diesem EM-Finale da barfuß über den Rasen gelaufen sind und so weiter und so fort. Und das war ja eine der Initialzündungen für den Fußball der Frauen in Deutschland. Und da war Doris Fitschen schon mit dabei, so wie eben bei eigentlich fast allen großen Meilensteinen, die danach auch kamen, in irgendeiner Funktion. Und ich hatte auch das Glück, sie kennenzulernen und weiß auch, wie sie beim DFB jetzt noch daran gearbeitet hat, den Fußball der Frauen weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Und da muss man ja nicht inhaltlich auch immer sich einig sein, um einfach anzuerkennen, wenn jemand so ein ja fast schon Lebenswerk vor sich hat. Und natürlich ist 56 kein Alter, in dem man sterben sollte, mit Krankheit oder ohne. Und ich hab fast noch darauf gehofft, dass es auch in der Männerbundesliga am Sonntag eine Schweigeminute gibt, aber da will ich jetzt auch keinen Vorwurf draus stricken, sowas muss organisiert werden und so weiter und so fort. Und das war nicht möglich. Und es hat mir aber irgendwie auf eine komische Art und Weise gut getan, dass das dann eben am Montag der Fall war. Und ich habe das auch als würdig empfunden und wollte deswegen das eben an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch nicht mit euch abgesprochen. Falls ihr auch irgendwas sagen wollt, dann fühlt euch frei. Aber ansonsten haben wir dann auf jeden Fall auch angesprochen, dass da eine wichtige Persönlichkeit des deutschen Frauenfußballs von uns gegangen ist.
Ja, nee, ich kann da nur zustimmen. Ich glaube, fußballerisch oder in ihrer aktiven Karriere, das war noch ein wenig vor meiner wirklichen Zeit, aber was sie so auf der funktionalen Ebene dann noch für den Fußball der Frauen in Deutschland getan hat, da kann ich dir nur zustimmen. Und stimmt, diese Schweigeminute vorhin, die fand ich auch sehr emotional, wenn man da in die Gesichter auch von allen Beteiligten dann geschaut hat.
Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich habe die erste Hälfte noch bei der Zone gesehen und die zweite erst. Deswegen weiß ich gerade nicht, wer der Kommentator war. Aber einer der beiden Kommentatoren bei der Zone oder Magenta Sport hat gesagt, jede Spielerin, die gerade auf dem Feld steht, für die war Doris Fitschen in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild. Und Das fand ich sehr treffend, weil ich glaube, wahrscheinlich hat es gestimmt. Weil wenn ich schon einen solchen Bezug zu ihr habe, dann muss das ja bei Spielerinnen nochmal ein ganz anderer sein. Also, Doris Fitschen, rest in power. Und dann danke ich euch aber, dass ihr hier diesen Slalomlauf durch die Themen mit mir mitgemacht habt und diesen wirklich interessanten, in allen Belangen Spieltag mit mir besprochen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Adriana Behrens. Adriana, immer eine Freude, wenn du hier bist. Und vielleicht sehen wir uns ja sogar morgen gegen Lyon. Bist du auch am Campus?
Ich bin auch am Start, dann sehen wir uns.
Stark. Und was meinst du, wie lange dauert es noch, dass wir uns bei solchen Spielen nicht mehr am Campus sehen, sondern endlich in Haching oder woanders?
Ich habe das schlechte Gefühl, dass es noch länger dauern wird. Aber ja, die Hoffnung ist weiter da.
Ich habe den Eindruck, das zwitschern mir so meine Vögelchen zu, dass die Art der Diskussion, die jetzt ja in den letzten zwei Wochen auf einmal dann doch viel, viel lauter da war als vorher, dazu führen könnte, dass wir vielleicht in der nächsten Saison da schon eine Änderung haben. Aber dann müssen noch ein paar.
Das hat auf jeden Fall geholfen.
Ja, das glaube ich auch. Also danke dir, liebe Adriana, und ganz, ganz herzlichen Dank an Mira Gasterstedt. Ganz fantastisch, dass du hier zum ersten Mal beim Rasenfunk mit dabei bist und es sich ungelogen anfühlt, als hättest du schon 300 Sendungen gemacht. Ich weiß nicht, woher du deine Souveränität nimmst. Aber ganz toll, dass du mit dabei warst. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mich sehr gefreut und ich bin sehr gespannt, ob wir auf diesen Spieltag sowohl oben als auch unten in der Tabelle dann noch ja, im Nachgang der Saison drauf schauen, ob das der entscheidende war.
Tja, dann wärst du am entscheidenden Punkt dabei gewesen. Wir werden die Hörerinnen und Hörer auf dem Laufen halten darüber, denn natürlich geht es im Rasenfunk weiter, dann nach dem nächsten Spieltag. Für den Moment war es das aber mit dieser Folge. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, dann könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de solches gerne hinterlassen. Und wie immer, der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und sponsorenfrei. Und ich danke in dieser Folge Janis, Alexander Hack, der große Clubberer Knight und Manolo aus LA. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt und uns etwas überwiesen. Bald auch an eine neue Kontoverbindung. Denkt dran, euch als SupporterIn zu registrieren. Bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.